After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks, College Football mit der ein oder anderen Überraschung wieder und Sachen, die sich einfach nicht ändern. Wir wollen jetzt nicht Teams aus Florida rauspicken, aber irgendwie schon. Wir haben zwei Experten am Start. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich war am Wochenende bowlen in Minnesota, war nicht so erfolgreich.
Kann man so sagen. Und Jan Reckwert ist auch dabei. Hallo Jan.
Dann greife ich doch den Ball, den Bowlingball mal auf und sage Maction Baby. Moin Moin.
Ja, das... Wir haben eine 14 für Bowling Green, das passt ja auch zur Bundestagswahl irgendwie. Gut, wir fangen an Donnerstag auf Freitag mit Appalachian State gegen Marshall.
Oh, Ronde Nicolas.
Ja.
Das geht dann aber früh los, mein Freund.
Ja, es gibt ja kein Time Limit bei uns. Jan mit einem Appalachian State gewinnt gegen Marshall und mit einem Kickoff und es gibt in dem Spiel einen Kickoff Return, wo man sagen muss, der Fake war so gut gemacht, dass er selbst den Kameramann komplett verladen hat.
Richtig. Das ist ein tolles Spiel gewesen, also kann ich nicht anders sagen und Rashin Ali hat einen Kickoff-Return, einen Fake, sozusagen diesen Fake-Reverse gemacht, den Ball behalten für Marshall und ist einfach durchgelaufen und ja, ist
die der Defense, Kameramann, der Kameramann, alle sind aufeinander gegangen.
Genau, und hat das auch relativ spät erst gemerkt. War nicht der einzige spektakuläre Spielzug, gab also wirklich in allen drei Mannschaftsteilen, also Offense, Defense und Special Teams, gab es ein paar Highlights. Das Ganze endete dann mit Special Teams. Marshall hatte bei 30-28 Führungen die Chance, mit einem Field Goal das Ganze zu erhöhen. Hat das nicht geschafft. Dann hat Upstate halt einen Drive gemacht und das Field Goal zur Führung, zur Einpunktführung gekickt. Marshall hat den Ball nochmal abgeben müssen und dann, die Szene des Spiels wird etwas übertrieben. Wie gesagt, es gab tolle Szenen auch vorher. Nate Noel, der Running Back von App State, hat dann das Spiel quasi eigenhändig nach Hause gelaufen, indem er sehr viele gute Runs hatte, mit denen er nicht nur die Uhr ausgelaufen hat, sondern auch noch einen Touchdown hätte erzielen können, der eben App State 8 Punkte vorbringt. Wäre aber nun mal so gewesen, dass dann Marshall ja nochmal den Ball bekommen hätte. Und was Herr Todd Gurley, nicht wahr, Nicola, du dürftest dich erinnern an die letzte Saison oder auch Devin Ford bei Penn State, nicht geschafft hat, hat Nate Noel geschafft, nämlich einfach vorher auf den Boden zu gehen. Dann kann man das Ding abknien, hat man nur einen Punkt Sieg, aber ist natürlich besser, als bei 8 Punkten Vorsprung dem Gegner nochmal den Ball zu geben. Von daher, knappes Ding. Marshall hätte durchaus Chancen, das zu gewinnen, aber App State setzt sich am Ende durch.
Christian, es gibt Offense-Koordinatoren, die wir kennen, die dann sagen, scheiß drauf, wir punkten.
Wir punkten. Die Punkte in ein Touchdown kann dir keiner wegnehmen. Aber ganz ehrlich.
Das klingt sehr nach Köln.
Das war auch Köln.
Wir verstehen uns, Herr
Mann. Ah, heute ist ein guter Tag. Wir sind in Sync.
Das Ding ist halt, als Chargers-Fan darf ich halt mit abknien und Urlaub auslaufen lassen.
Ja.
Muss ich nach dem letzten Wochenende ein bisschen vorsichtig sein. Die Story kann ich ja tatsächlich dann mal erzählen. Ich war natürlich vollkommen fokussiert auf das Spiel, was ich kommentiert habe, auch wenn das ja zu dem Zeitpunkt dann entschieden war, Arizona gegen in Jacksonville. Und ich sehe, was die Chargers machen und ich höre den guten Kommentar von Günther Zapf und ich glaube, ich habe dich dann irgendwie irgendwie nach dem Spiel angeschrieben und meinte nur, das sind einfach auch nicht mehr meine Chargers. Und Das Einzige, was halt von den Chargers bleibt, ist, ja, sie können nicht kicken. So, ich weiß nicht, vielleicht.
Hast du, aber hast du mal, du musst, schau dir mal die Wiederholung an, schau dir mal die kleinen Fähnchen auf dem Goalpost an beim Kick.
Wieso?
Die Dinger stehen horizontal in der Luft nach links. Da ist so eine Böe durchgegangen. Da hätte er, glaube ich, auf die Eckfahne ziehen müssen. Also die gedachte Eckfahne.
Okay. Ja. Ach, deswegen. Ja, Arrowhead, eines irgendwie der geilsten Stadien, wo ich auf jeden Fall irgendwann nochmal hin will, so. Aber, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen den Mund halten. Aber es ist ja schön, dass das Jan, wie Jan das so schön gesagt hat, anderen Leuten dann auch mal gelingt.
Also, ja. Aber war auf jeden Fall, also sag mal so, wenn der gegnerische Quarterback nur Patrick Mahomes ist, da kann man das schon machen, oder?
Also, seriously.
Eben. also, App State schlägt Marshall 31-30. Wir kommen auf den Freitag. Fresno State 38-30 gegen UNLV. Auch das, Jan, dürfen sich einige etwas deutlicher vorgestellt haben, aber am Ende gilt, a win is a win.
Ja, das dürfen sich ungefähr alle deutlicher vorgestellt haben, weil Fresno State ja wirklich bisher eine hervorragende Saison spielt und die einzige Niederlage war dieses unglückliche Ding gegen Oregon. Und ja, die Offense ist ein bisschen spät aufgewacht. Also die hat ja echt gebraucht, bis sie dann endlich in Fahrt kamen. Jake Haner und Co. Jalen Cropper mit 4 Touchdowns hat das Ding dann am Ende entschieden. Aber besonders eindrucksvoll war das nicht gegen ein Team, was vorher gar nichts gerissen hat. Aber solche Spiele gibt's gerade. Du hast recht. A win is a win is a win. Und Fresno State wird sich gerankt weiter versuchen, irgendwie beliebt zu machen und ein bisschen nach oben zu gehen. Und wie gesagt, an und für sich ist das gerade, was die Offense angeht, ist das echt ein sehr, sehr spannendes Team.
Gut, Wake Forest schlägt Virginia 37-17, Syracuse schlägt Liberty 24-21. Meine Herren, es muss was bei Liberty geschehen. Fasst euch endlich ein Herz, ja.
Aber ja, der Wegwert hat die Präsidentschaft abgelehnt. Ja, das ist ja das Problem. Ja, und da starten die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger, für die er natürlich kein Ohr hat, bei Liberty. Also wir können zusammenfassen, es ist wie immer die Schuld des Berliners, was in Deutschland ziemlich oft richtig ist.
Da kann ich mitleben. Vielleicht, also weil es ja wirklich auch ein etwas überraschendes Ergebnis war, ich glaube, die meisten haben damit gerechnet, dass Liberty das gewinnt, aber das ist, glaube ich, Christians Bad Karma gewesen, was da eine Rolle gespielt hat. Für wen man sich vielleicht freuen muss, ist für Syracuse Quarterback Garrett Schrader, derjenige, vielleicht kennt ihn der ein oder andere noch, aus Mississippi State. Dort hat er vor dem Bowl-Game eine kleine Auseinandersetzung mit seinem Teamkollegen Willie Gay gehabt, was ihm einen gebrochenen Augenhöhlen verschafft hat. Ich glaube, Nicola, du fandst diese Story auch wahnsinnig gut, dass man sich erstmal der Linebacker ankommt, dem Starting Quarterback und so einen auf die Fresse haut, dass er dann für das Bowl-Game ausfällt. War in der Zeit, wo viele Sachen...
Wer begeistert sich nicht für solche Stories?
Ja, war eine Zeit, wo ja viele komische Sachen in und um Bowl-Games herum passiert sind. Und jetzt ist der gute Garrett Schrader halt vielleicht auch aufgrund der Nachwirkungen davon, nein, das glaube ich eher nicht, aber zu Syracuse transferiert und hat immerhin trotz, sagen wir mal, eher mäßiger Passing-Statistiken halt Liberty geschlagen, die ja mit Malik Willis einen Quarterback haben, der gerade sehr viel Hype und auch zu Recht sehr viel Hype bekommt, was NFL angeht, denn dass der wieder an Plays daraus geholt hat, gerade im Rushing in diesem Spiel, sieht man am Ende nicht so, weil er ziemlich viele Sacks nachher kassiert hat. War schon eindrucksvoll. Aber ja, Syracuse 3-1 hätte ich nicht erwartet. Hätte ich vor allem nicht erwartet, dass sie Liberty schlagen. Aber ist ja eine schöne Sache, dass auch mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und Syracuse kann das nur gut tun. Und Liberty hat ja immer noch andere Themen, mit denen man dann bestechen kann. Das muss nicht unbedingt ein Football-Ergebnis sein.
Broken Orbital Bone, ja. Also Tatsache. Das war dann kaputt. Gut, ja, dann.
Das war dann kaputt. Für einen Quarterback auch mäßig, sag ich mal. Muss man jetzt gar nicht mit James Winston Analogien anfangen, weil da kann man dann wirklich nichts sehen.
Aber ich meine, der Safety sieht halt im blauen Auge dann nicht, wohin der Quarterback guckt. Ne? Also das hat auch seine Vorteile.
Ja, looking off geht. Das ist natürlich richtig.
Ja. Leute. Mein Gott. Wir kommen zum Samstag, weil sonst reden wir uns hier um Kopf und Kragen. Die ersten beiden können uns, glaube ich, schenken. Alabama verprügelt Southern Mississippi 63-14 und Georgia, die zwei, verprügelt halb FCS Vanderbilt 62-0.
Vor allem 35-0 nach dem ersten Viertel. Ich hatte ja schon ein bisschen auf dreistellig spekuliert, aber das passiert dann ja immer nicht, weil man dann irgendwann doch Backups und Backups von Backups und Fourth Stringer und was weiß ich einsetzt.
532 Yards zu 77.
Die Passing-Statistiken könntest du mal vorlesen der beiden Vandy Quarterbacks, die sind sehr gut.
Ist das Potsdam-Niveau oder wie? Nee, ist noch schlimmer, okay. 3 von 9 für 16 und ein Pick, Herr Mike Wright. Und 2 von 9 für 8 Yards und einen Pick, Herr Ken Seals. Christian, Meister der Zahlen.
Ich bin überfordert.
Er kombiniert 5 von 18 für 24 Yards und 2 Picks, das ist schon, hochklassig, ne? Also, das ist ja genau 1,3 Yards pro Attempt.
Ja, ich dachte, wir hätten die GFL hinter uns gelassen, aber gut.
Und 1,9 Yards pro Lauf übrigens. Also das,
da waren die Sacks natürlich noch drin. Also hat sehr wenig funktioniert. Insgesamt.
Das kann man so formulieren. Ja, 28 zu 4 First Downs. Das ist schon ein bisschen schmerzhaft.
Ja, SEC immerhin, Vanderbilt.
Ja.
Ja, aber auch nur, weil die SEC zumindest ein Programm braucht, was akademisch über dem absoluten Minimalanspruch ist.
Ach, Ole Miss. Ich bin schon ruhig. Das kriegen wir wieder Ärger, wenn wir
über Miss lästern.
Das gibt auf Twitter immer dann Repliken.
Das wird ein langer Abend, vor allen Dingen für die Hörer.
Das ist 32.000 wollten sich das noch anschauen bei Vanderbilt. Schauen wir mal, wie viel es beim nächsten Spiel sind. Nun, Oregon verlängert die Niederlagenserie von Arizona und gewinnt 41-19. Wenigstens auf Oregon ist Verlass in der Pac-12, möchte man sagen, Christian.
Ja, die Ducks. Ja. Auch wenn mir ja ein Video zugespielt worden ist. Ich glaube, der Julian hatte das gepostet. Wo Cristobal sein Quarterback, wenn mich nicht alles täuscht, etwas zusammenfaltet.
Was ihn die B ist auch scheißegal, was war auf jeden
Fall ätzend. Ja, es war halt eine Art und Weise.
Ja.
Also. Ich sag mal so, wenn dit meine Mutter hier sehen hätte, die hätte mich nicht zu Oregon geschickt. Ja, er hat gesagt, unter dem Typen spielst du nicht. Ja, das war vielleicht ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, der Erfolg spricht tatsächlich bis auf das erste Spiel für Cristobal und die Ducks. Wobei man auch dazu sagen muss, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Also der Erfolg würde nicht heiligen, wenn er sich wie ein komplettes Arschloch verhalten würde. Vor allen Dingen nicht in diesem Podcast.
Hashtag Dabo Sweeney. Ups.
Wir nehmen alles auseinander hier.
Ja, den grillen wir später noch. Der gibt's halt genug.
Das Ziel ist heute, sich bei möglichst vielen Fanbases unbeliebt zu machen. Wir haben schon einige Kreuze gesetzt.
Leider wieder nur ein Kreuz.
Ich durfte ja am Wochenende nicht. Ich muss nachholen.
Ja, du darfst dann nächstes Jahr wieder. Dann dürfen Jan und ich nicht und dürfen uns nur.
Nee, auch da dürfen wir keine Kreuze machen. Wir schieben nur irgendwelche Zettel in irgendwelche Umschläge. Also ja.
Ach so. Ihr schiebt Zettel in Umschläge.
Ja.
Das heißt, und wer dann die meisten Scheine hat, der und am meisten, lassen wir das.
Ja, aber wenigstens, außer du bist wirklich, also du schaffst es nicht, den Umschlag in den Zettel zu tun, wie manch Kandidat, aber sonst ja.
Wüsste ich schon, wie jemand, wer sich disqualifiziert hätte für Frankreich, aber gut. Mhm. Jeder darf sich so gut blamieren, wie er kann.
Apropos 5 Turnover Arizona, wollen wir nicht vergessen.
Ja, ich hab übrigens Arizona, die halten jetzt offen einen Open Tryout für Walk-Ons ab. Also wer nichts zu tun hat, am 12. Oktober um 6 Uhr PM at Arizona Stadium, bewegt euch dahin, vielleicht habt ihr eine Chance, eine Woche später der Starting Safety zu sein.
Aber ganz ehrlich, wer geht denn dahin, um selbst die Uni zu bezahlen, nur auf die Fresse zu bekommen? Also.
Hey, kannst du einmal sagen, ich hab einmal Pac-12 gespielt. Ja, wir haben 70 Punkte bekommen, aber ich habe Pac-12 gespielt.
Ich bin noch nicht vollends überzeugt, Herr Schimmel. Da müssen wir an der Argumentation müssen wir noch arbeiten.
Ja, du setzt einfach falsche Relevanzen, wie so oft in deinem Leben, aber nein, Spaß.
Well. Oklahoma gegen.
War übrigens ganz kurz, war ein Receiver, Chris Hudson, ein Freshman, der offensichtlich einen Freshman-Fehler oder einen vermeintlichen Freshman-Fehler begangen hat und dafür, naja, ein paar deutliche Worte und ein sehr zornig weggeschmissenes Headset kassiert hat. So, sorry.
Ja, aber danke, Danke für die Vollständigkeit, Jan. Weil ich wusste tatsächlich nicht, wer es war, aber ich war etwas.
Naja. Ist auch eigentlich vollkommen egal, wer das war, ne? Also muss man ja auch mal sagen, das war so oder so einfach eine scheiß Aktion.
Nun, dann schauen wir mal weiter, was worauf wir sonst noch so draufkloppen können. Fangen wir an vielleicht mit Oklahoma, Jan, die sich gegen West Virginia zum wiederholten Male jetzt zu einem Sieg quälen. Also letzte Woche gegen diese Uni aus dem Maisfeld, das ist das eine, bei West Virginia jetzt 16-13, ja.
Ich übergehe jetzt einfach mal diesen Kommentar und versuche den Inhalt deiner Frage zu extrahieren und kann sagen, ja, das war mal wieder hingewirkt, aber mal wieder am Ende dann doch irgendwie noch ein Game-Winning-Drive rausgezaubert, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Nee, das war wirklich keine gute Leistung der Sooners Offense. Auch erneut keine gute Leistung. Es wird in den Statistiken immer gar nicht so klar, aber Spencer Rattler sieht wirklich nicht gut aus. Ist aus dem Rhythmus. Man hat auch den Eindruck, dass diese Offense ganz anders funktioniert. Die gehen halt kaum tief, haben ja eigentlich mit Marvin Mims einen Spieler, der sich dafür gut eignen würde. Also nicht nur einen, aber eher eben insbesondere. Vielleicht traut sich Rattler auch nicht tief, da war er auch ungenau in den letzten Spielen. Das ist halt viel klein-klein. Die O-Line ist sicherlich nicht so gut wie die letzten Jahre. Wir hatten ja nun viele Jahre, wo Oklahoma einfach immer eine sehr, sehr starke O-Line hatte. Das Run-Game leidet drunter. Ja, und wer hätte es gedacht, also zum wiederholten Male kann sich Oklahoma eigentlich bei der Defense bedanken, dass sie das noch gewonnen haben und beim Kicker, bei Burkic, der zum wiederholten Male auch sehr eiskalt die Field Goals und Extrapunkte versenkt. Das ist man nicht überall gewohnt, aber dazu sage ich jetzt nicht mehr viel. Was natürlich in der Tat übel war, dass Rattler, man darf ja nicht vergessen, im Sommer galt er noch als künftiger Number One Overall Pick. Und nach seiner Interception haben ja im Stadion die Fans einen Chant angestimmt. We want Caleb. Caleb Williams, 5-Star, Freshman, Quarterback. Also sie haben quasi gefordert, dass Rattler auf die Bank gehört. Ja, das ist natürlich, muss man jetzt gucken natürlich auch, wie tough er ist, ob er das wegstecken kann, wie er das wegstecken kann. Denn das ist natürlich schon heftig, die Kritik, die jetzt auf ihm einprasselt.
Es muss ein schöner Montag in der Vorlesung gewesen sein, ne?
Ja, vor allem, ich meine, wie gesagt, der Fall ist halt tief, ne? Wenn du eigentlich so als der nächste Top-Quarterback-Prospect giltst und jetzt sicherlich keine guten Leistungen gezeigt hast, aber ist jetzt ja auch kein untalentierter Spieler, ganz im Gegenteil, der hat ja wirklich auch einiges, was man da auch für die NFL einsetzen kann, aber es läuft gerade nicht bei ihm. Er ist nicht der Einzige, bei dem es nicht läuft. Da ist, in der Offense ist einiges nicht ganz, ganz okay. Da muss Lincoln Riley gucken, dass er das wieder hinkriegt. Auf der anderen Seite wird sich West Virginia halt tierisch ärgern. Die haben gerade in der zweiten Halbzeit wirklich, wirklich große Chancen liegen lassen. Ich meine, einer meiner Lieblings, Penalties ist ja bei First and Goal von der 1 halt ein False Start oder irgendwie, oder Aufstellungsfehler, ne? Ich meine, an der 1, was willst du denn machen? Sorry, da bleibst du halt einfach auch mal notfalls eine Zehntelsekunde länger im Stance oder so. Ne? Und dann in demselben Drive, wo sie dann zurück einen Drop in der Endzone und später, es war glaube ich bei 13-13, wo sie in Field Goal Range waren und dann kommt ein mieser Snap, der am Quarterback vorbeisegelt und zwar relativ weit vorbeisegelt und dann zu beträchtlichem Raumverlust führt, sodass sie halt das Field Goal nicht kicken können. Also die haben wirklich viel liegen lassen und Oklahoma hat am Ende dann eben den einen Drive produzieren können, der sie dann rettet. Aber ja, gut, überzeugend ist es nicht, aber wenn du gewinnst, gewinnst du halt und sie kriegen es halt am Ende irgendwie doch immer wieder hin, dann die entscheidenden Plays zu machen und das ist ja auch eine Kunst.
Also, Oklahoma rettet sich weiterhin, fällt aber weiterhin im Ranking, also dieses Gewürge gegen West Virginia wurde jetzt auch nochmal ein bisschen strenger bestraft als das die Woche davor, jetzt sind sie nur noch Sechster, mal gucken, the trend is not your friend. In Oklahoma, Iowa gegen Colorado State, auch da 24-14 nach 7-14 Halbzeitstand. Man möchte von Gewürge sprechen, auf der anderen Seite von Iowa erwartet man jetzt nicht so die großen Highscoring-Sprünge, Jan, von daher, ja, was machen wir mit? Es ist Big Ten gegen Mountain West, ne? Ja.
Genau, aber bei Iowa erwartet man eigentlich höchstens, dass die Defense noch ein, zwei Touchdowns macht oder so, aber die Offense ist halt weiterhin, die leidet halt auch weiterhin darunter, dass der Quarterback jetzt nicht so wahnsinnig gut ist, obwohl es in dem Spiel jetzt zumindest den Statistiken zufolge und dem, was ich gesehen habe, jetzt nicht nur an ihm lag, aber das ist nicht wirklich rund, nur solange du so eine Defense hast, dann gewinnst du halt, ja, war jetzt nicht überzeugend, aber gewinnst du solche Spiele halt irgendwann dann auch problemlos. Ja, muss man jetzt, denke ich, einfach einen Haken drunter machen. Das war jetzt ein 10-Punkte-Sieg, das ist nicht dolle, aber das ist jetzt auch nicht so knapp, wie einige andere Teams sich da, also da haben sich ja einige wirklich, wirklich deutlich schwerer getan und das war halt einfach diese kurze Sequenz vor der Halbzeit, wo sie halt zweimal kurzes Feld hatten mit einer Interception dazwischen. Kann passieren, aber diese Defense ist weiterhin richtig, richtig gut und das wird sich auch nicht ändern und notfalls machen sie halt die Plays, wenn die Offense nichts gebacken kriegt.
Gut, dann kommen wir zu Penn State, die schlagen wieder nur 38-17, nicht weiter überraschend. Arkansas schlägt Texas A&M 20-10, Christian. Arkansas, die sich damit schon halb zu den Königen von Texas krönen können, nachdem sie A&M, Texas und Rice geschlagen haben, aber die natürlich jetzt 4-0 sind und am Ende der Woche jetzt ein Duell gegen Georgia haben, auf das alle ganz besonders schauen werden, oder?
Ich frage mich halt, wie ernst wir die nehmen müssen. Wir hatten ja in diesem Podcast die Verbesserung letztes Jahr schon festgestellt. Hatten sie nicht Georgia letztes Jahr bei 7-3 oder 7-0 zur Pause? Oder 0-0? Irgendwie sowas?
Übrigens war nicht ein Safety dabei, wie auch immer. Auf jeden Fall war auf jeden Fall knapp.
Und also mal abgesehen davon, dass jetzt alle wieder auf Jimbo Fisher draufhauen werden, was bei dem Unterschied im Recruiting vermutlich auch legitim ist.
5-7 zur Halbzeit.
Sehr gut, Jan, mit der Safety. Aber Arkansas ist bis jetzt für mich eine der frühen Storylines dieses College-Football-Games. Also das, was ich von denen bis jetzt gesehen habe, war, dass die Fundamental sehr, sehr gut Football gespielt haben. Und das ist nicht zwingend spektakulär. Und wenn man überlegt, dass Arkansas vermutlich recruiting-technisch zusammen mit Kansas, Vanderbilt, Kansas Big 12, sorry, Kentucky, Vanderbilt, mit die größten Schwierigkeiten, Missouri vielleicht Recruiting-Schwierigkeiten hat. Also die sind 4-0, die werden auf jeden Fall ein Bowl-Game erreichen. Ich weiß nicht, was die Upside von denen ist, aber die Aggies musst du halt erstmal schlagen. Und das sah über weite Strecken total souverän aus. Also, zieh meinen Hut, was da passiert.
Was ja für die Aggies nicht zwingend galt diese Saison, aber ja.
Nee, das stimmt, aber die musste trotzdem, da bin ich komplett bei Christian, die musste trotzdem erstmal schlagen. Das ist kein schlechtes Team. Die haben halt ein Problem auf Quarterback und auf Outside-Receiver, aber wenn du der anguckst, ich war mega beeindruckt von den Razorbacks. Die haben ja, gut, die sind halt in der Offense ein bisschen limitiert, weil sie jetzt nicht den super Passer haben als Quarterback. Aber dieser KJ Jefferson ist erstens ein toller Runner und hat ja einfach auch eine Statur, die jetzt ein bisschen eindrucksvoller ist. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein 6'1", 195 Dual Threat Quarterback, sondern der hat halt eher, das geht ja Richtung Cam Newton. Das ist halt ein echtes Tier und wenn der im Run Game da loslegt, dann kommen da halt, was weiß ich, 240, 245 Pounds auf dich zu. Variables Run-Game, viele Option-Runs verschiedenster Sorten, fand ich stark, haben sie die letzten Spiele ja auch schon gemacht und man denkt immer, naja, eigentlich weiß man ja, was kommt, es ist halt eine klar primäre Rushing-Offense, aber das haben sie halt, das setzen sie halt, ne, die Fundamentals hat Christian gerade genannt, das setzen sie halt so gut um, dass du das halt nicht dauerhaft verteidigen kannst, vor allem nicht dauerhaft alle Optionen verteidigen kannst. Traylon Smith, kleiner Running Back, hat wirklich viele taffe, dreckige Yards geholt, hat mir super gefallen. Und dann eben ab und an diese Deep Shots oder diese Big Plays von Traylon Burks, der erneut eine super Partie gemacht hat, der ja fast noch so ein Mega-Catch reingezogen hätte, der ganz, ganz knapp ausgegeben wurde. Wenn du so einen Receiver hast, der groß ist, der kräftig ist und der trotzdem Wheels hat, also wirklich auch Speed hat, das ist genau das Richtige. Ich meine, das sind genau diese Typen, mit denen man ja auch, mit denen Paul Johnson ja auch immer gern agiert hat in Option-Offenses. Wie gesagt, Arkansas ist jetzt keine Option-Offense, aber ne, dass du dann halt so einen großen, kräftigen und trotzdem, also die eben auch einen Catch-Radius haben und trotzdem schnellen Receiver hast, da kannst du schon was draus machen. Und was ich halt stark fand, ich meine, dann hat sich der Jefferson verletzt. Danach lief es in der Offense ein bisschen weniger rund. Man hat ihn ein bisschen eingesetzt, aber das sah dann eben nicht mehr so explosiv aus. Man hat seinen Backup Hornsby eingesetzt. War jetzt auch nicht das Wahre. Aber da konnten sie sich dann halt auf die Defense verlassen und die hat das super gespielt. Die hat halt extrem viel Zone gespielt, meistens oder oft nur einen Three-Man-Rush, ab und zu dann verspätet noch einen vierten geschickt. Doch ist allein dieser Three-Man-Rush ist ja erstaunlich oft durchgekommen. Trey Williams hatte ich vorher gar nichts groß mit anfangen können. Hat ja ein super Spiel gemacht. Gerade so auch diese Outside-Speed-Rushes hat die O-Line, und die ist ja auch nicht schlecht von A&M, die hat da richtig unter Probleme gesetzt oder vor Probleme gestellt. Und dahinter haben sie halt wirklich eine ganz enge Zone gespielt und dann halt sind sie halt alle miteinander zum Ball oder zum Ballträger geschwärmt, wie es so schön heißt. Swarming Defense. Und da habe ich hier unsere beiden Freunde von CBS, Danielson und Nessler, nicht verstanden. Die haben da irgendwie mehrfach von Prevent Defense geredet und das ist doch Quatsch. Also die waren ja nicht sehr tief aufgestellt. Ne? Also das war ja jetzt nicht irgendwie eine Defense, die hinten irgendwie Cover 4, 30 Yards downfield. Es gab ja auch ein, zwei Plays, wo die Aggies dahinter die Defense gelangt sind, die sie nicht ausnutzen konnten. Die waren halt super schnell an der Line of Scrimmage bei irgendwelchen Dump-Offs oder kurzen Pässen. Die waren halt wirklich eng aufgestellt. Und der Calzada, der Quarterback von A&M, der sah ja echt, gab es ein paar Plays, wo man richtig sah, wie verzweifelt er war, aber er hat keine Lücke gefunden. Ich finde, sie haben auch Spiller, kannst du nicht immer aufhalten, aber sie haben auch das Spiller und das Run-Game wirklich gut verteidigt. Das
war halt ein Lauf, sonst war gar nichts.
Ja, der war halt, dieser eine Lauf durch die Mitte. Vorher hat er ein, zwei wirklich schöne Runs gehabt, aber auch die gingen nicht besonders weit, weil die halt super getackelt haben. Die haben den Weidermeier, den Tight End mit ihren Linebackers und Safeties halt ziemlich aus dem Spiel genommen. Der hat durch in der zweiten Halbzeit seinen ersten richtigen Pass gefangen oder zumindest seinen ersten First Down, ich weiß nicht mehr. Er hat überhaupt nur einen Pass gefangen, sehe ich hier gerade. Okay, dann passt das. Also wirklich eine tolle Defense. Und da werden auch andere Teams ihre Probleme mit haben, wenn die halt nicht lernen, dass man eben gegen so eine engmaschige Zone musste halt sehr geduldig sein. Und das mag jetzt nicht die kreativste Nummer der Welt sein, aber wie gesagt, wir haben das Talentlevel, hat Christian angesprochen, das ist nun mal deutlich geringer. Und wenn sie jetzt eben in Offense und Defense relativ ähnlich spielen, jedes Spiel, dann ist das halt so, aber dann musst du das halt schlagen. Und wenn sie das gut exekuten, das vergisst man ja oft, dass Execution einfach auch wichtig ist, dann ist mit Arkansas zu rechnen. Und ich bin auch sicher, dass sie ein Bowlgame erreichen. Und ich finde das, ohne dass ich jetzt große Sympathien für das Programm habe, aber was haben alle gelästert? Sam Pittman, wer ist das? Was ist das für ein, das ist ja ein kleiner Name. Kann man das ernst nehmen? Ja, kann man. Also Respekt.
Ja, seitdem Petrino weg ist, kann man das tatsächlich wieder ernst nehmen.
Ach, Nicola, dein Lieblingscoach für alle Zeiten.
Aber hallo. Das war auch die Geschichte mit dem Motorrad oder irgendwie sowas.
Ja, ja. Ja. Beide Begleitungen von Menschen, das war überraschend, dass das engere Begleitungen von ihm waren und so. Ja.
Die Saison von Christian, also zumindest mit Perspektive auf die Playoffs, entweder sie schlagen in zwei Wochen Alabama, also Texas A&M, oder das war's, oder?
Ja, davon ist auszugehen. Aber
weil Tulos Non-Conference-Champ wird dann schwierig.
Tulos wird generell schwierig, ne?
Ja, da kommen wir gleich zu.
Ja, aber ja. Ja, bin ich vollkommen bei dir.
Gut, dann kommen wir zu NC State gegen Clemson. Meine Herren, ich habe euch letzte Woche dieses Upset nochmal, ich habe nochmal nachgefragt, ob ihr das Upset nehmen wollt. Ihr wolltet nicht, ihr hättet es nehmen können oder nehmen sollen. 27-21 North Carolina State gegen Clemson nach doppelter Overtime. Clemson damit 2 loss und egal, was sie jetzt noch machen, das war's, oder Christian?
Das ist vorbei.
Naja, lass mal.
Ja, das war ja. Ich weiß, ich bin gerade aus Dresden ins Hotelzimmer gekommen. Da war es so halb, naja, Viertel vor zwölf. Nachdem irgendwie Andreas und ich gefühlt eine halbe Stunde einen Parkplatz in München gesucht haben, aber anderes Thema. Und ich wollte eigentlich sofort pennen gehen.
Aber.
Dann waren aber die. Ne?
Ja. Aber.
Dann kam dieser 21-30 Slot zum Ende mit Clemson NC State, mit Georgia Southern Auburn, mit Louisville Florida State, mit Baylor gegen Iowa State.
Warum hast du gerade Florida State mitgenannt?
Ich wollte gerade sagen, seit wann ist Florida State Louisville für dich ein Grund, nicht ins Bett zu gehen?
Nee, weil das Spiel halt auch eng war. Und bis zum Ceiling, Game Ceiling Pick halt. dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann nimmst du halt die frühen Spiele, nimmst du das Ende noch mit und dann war es halt am Ende doch wieder gefühlt halb zwei. Was tatsächlich nicht so schlimm war, weil ich Sonntag halt ausschlafen konnte. Ja, das Ding ist halt, ich wusste halt, dass der NC State Kicker nicht gut drauf sein würde. Ja, und deswegen habe ich gedacht, dass Clemson das gewinnt. Und man muss ja sagen, dass das Wolfpack, das ja eigentlich schon der regulären Spielzeit gewinnen muss. Ja. In der Overtime, finde ich, haben sie eher Glück gehabt, weil einen von den beiden Dingern muss Justin Ross in der zweiten Overtime fangen. Eigentlich beide. Ja. Und die Drops waren dann einfach echt teuer. Trotzdem ist es halt zu einfach, das an einem Spieler festzumachen. Wir haben es ja in den letzten Jahren schon mehrfach gesagt. Clemson profitiert in der Offense von seinem Talent, nicht von seinem Scheme. Ja. Übrigens ist das was Urban Meyer gerade auch so ein bisschen, wobei Meyer schon, naja, vergesst, was ich sage. Receiver-Freischieben ist nicht zwingend jedermanns Sache. Und das ist das Problem bei den Tigers. Ja, und ich meine, klar, du kannst sagen, du musst nicht zwingend 21 in der regulären Spielzeit gegen NC State abgeben. Aber
waren nur 14.
Waren 14, Entschuldigung. Das war doppelt Overtime. Okay, vergiss es, ich habe die Defense nicht zu kritisieren. Wenn du 14 Punkte kannst du abgeben gegen NC State, aber ja, das war also das, was ich offensiv gesehen habe, harte Kost. Also echt 10 harte
First Kost. Downs, Clemson 31, NC State.
Ja, und dann überlegst du mal, dass das Ding in die Verlängerung geht. Das ist normalerweise irgendwie, was weiß ich, ein 28-10 bestenfalls. Jan, hau. Jan, übernimm mal.
Ja, wenn du dir, die Clemson Defense spielt auch weiterhin echt auf einem krass hohen Niveau, wenn du dir mal anguckst, ne? Die geben 10 Punkte gegen Georgia ab, eigentlich geben sie nur 3 ab, weil das ein Pick 6 war. Die geben 8 Punkte gegen Georgia Tech ab und jetzt 14, obwohl die Offense nie den Ball hat, obwohl sie die ganze Zeit auf dem Feld stehen. Ich hatte nochmal geguckt, die haben schon in der regulären Spielzeit hatte NC State über 80 Plays gelaufen. Also ich finde die Defense von Clemson, die ja auch noch ein paar Ausfälle hatte, die spielt doch weiterhin auf einem super hohen Niveau, aber die Offense ist halt wirklich desaströs schlecht. Man kann es nicht anders sagen. Und das gilt ja für alle Teile. Uyangalele ist zu zögerlich, steht in der Pocket, hat da kein Gefühl für Druck, ist auch oft nicht besonders akkurat. Die O-Line ist wackelig, das Laufspiel findet quasi gar nicht statt, seitdem Travis Etienne da weg ist. Justin Ross war ja noch der einzige Receiver, der hat ja meist im Slot gespielt, der noch was gerissen hat. Outside-Receiver sind auch wieder nicht vorhanden gewesen. Es war nicht das erste Spiel. Das Scheme hilft natürlich auch nicht, weil es irgendwie sagt, naja, 1-gegen-1 Matchups und unsere Spieler sind besser als eure. Ja, aber das ist gerade einfach aktuell nicht so. Und NC State hat ja wirklich nicht viel machen müssen. Die haben den Ball kontrolliert. Das war ja nicht mal alles effizient, aber effizient genug. Die haben halt viel Laufspiel, viel kurze Pässe, sind ja gar nicht groß tief gegangen. Und ich meine, wenn der Kicker irgendwie ansatzweise Zielwasser getrunken hätte, dann wäre das ja, wie du sagtest, gar nicht in die Overtime gegangen. Aber der war irgendwie an dem Abend dann. Das war ja, also ich meine, dass er diese längeren Dinger verkickt, ist ja noch eine andere Sache. Also irgendwann Dave Doran hat ihn doch über 50 Jahre bei 4. und 6 kicken lassen. Das würde ich bei College-Kickern, es sei denn, sie sind Ausnahmekicker, würde ich das halt ehrlich gesagt nicht machen. Gut, hat die Defense hat es ja wieder rausgerissen oder Clemsons Unfähigkeiten der Offense oder was auch immer. Und dann war es halt letztlich wirklich dieses, ja, in der Verlängerung, diese Monster-Plays, dieses Monster-Play vor allem von Devin Leary auf Carter, auf seinen anderen großen Receiver, hat mir sowieso gut gefallen. Diese beiden Outside-Receiver, jetzt nicht die Superathleten, aber zwei wirklich ein großes Outside-Duo mit Emezie, der schon länger da ist, und Devin Carter. War ja wirklich ein super Play. Ja, und für Clemson ist das jetzt, was soll da passieren? Ich meine, die haben ja jetzt noch ein paar mehr, da ist ja jetzt der zweite super Defensive Tackle mit Brian Breezy ausgefallen, nachdem Tyler Davis schon raus ist. Also vielleicht das beste Defensive Tackle-Duo im Lande. Breezy ist ja ganz raus jetzt. Tyler Davis wird, glaube ich, fast ganz, also zumindest für längere Zeit. Dann haben sie ihren 5-Star Running Back Shipley verloren, zumindest für einen Monat. Und der Dixon, der Backup von Etienne war letztes Jahr, der verlässt das Programm, weil er sich mit CJ Spiller, dem Running Backs Coach, ne, den wir ja auch aus der NFL kennen und ja auch von Clemson kennen früher, weil er sich mit dem irgendwie behakt hat. Also da ist jetzt auch überhaupt keine Depth mehr vorhanden. Das sieht nicht so aus, als ob das nochmal gerade kommt aktuell. Zumindest für diese Saison nicht.
Wobei Jan, was wir nicht vergessen dürfen, ja, Konfuzius sagt, besser 50 Jahre im College als ein 68 Jahre in der NFL.
Ja, aber nicht als ein 66 Jahre in der NFL.
Ja. Das ist wahr.
Stimmt, aber nein, aber ganz im Ernst, also ne, du hast dann natürlich, ich habe jetzt den Kick nicht mehr vor Augen, ob der auch noch irgendwie, die Hashmarks sind ja nochmal weiter auseinander, das, also dann eben College-Kicker, wo du natürlich einfach eine größere Range hast und der lässt dir 250 Yarder probieren, was ich nicht so ganz ideal finde, weil das natürlich auch was, gerade bei Kickern, die einfach so sensibel sind, vielleicht auch damit macht, dass er nachher den kurzen daneben setzt, ne, wenn er schon zwei daneben gesetzt hat, egal wie weit die sind, das kannst du dem Kopf nicht erklären oder so. Naja, ist ja gut gegangen, von daher Glückwunsch an NC State.
Und bye-bye Clemson. Zumindest ja. bis nächstes Jahr.
Also die ACC können sie immer noch gewinnen, ne? Das würde ich nicht ausschließen, ja, aber da müsste halt sehr viel passieren.
Es wird ja, halt dann hast du aber immer noch keinen Quality-Win und zwei Losses.
Ich meine nicht für die Playoffs, sondern nur, dass sie Conference-Sieger sind.
Ja, ja, also für irgendein New York Six Bowl kann es immer noch reichen, aber halt nicht die entscheidenden.
Nee, gib aber mir, auch das sieht man ja gerade nicht, wenn man sich diese Offense anguckt.
Gib mir bitte einen Two-Loss Big Ten Champion, Penn State. Gib mir bitte Oregon, die sich noch mindestens einmal flach, einmal langlegen. Ja, und dann haben wir im Dezember, beziehungsweise im November, haben wir die Debatten um drei SEC-Teams in den Playoffs. Hundertprozentig.
Ja, Big 12 ist jetzt auch nicht so, dass sie da alle souverän durchmarschieren.
Eben. Eben. Also, das wird lustig werden. Ich sehe es kommen. Also Georgia, Bama, je nachdem, was Florida macht.
Und Arkansas.
Arkansas.
Ich habe übrigens neulich gelernt, dass die in Kansas zum Fluss tatsächlich Arkansas sagen. Aber in Arkansas sagen sie mit Arkansas. Warum auch immer. Nun, genug drüber philosophiert. Ohio State gegen Akron 59-7, damit Spread gecovert, Jan. Und die eigentliche Schlagzeile war irgendein Linebacker, der...
Ja, ich wollte es euch direkt erzählen.
Ja, wie soll man sagen? Leichte Differenzen mit dem Coaching-Stab hatte und der sich jetzt auch, also sein Wochenende lief so, Samstag hat er nicht gespielt, Sonntag wurde er vom Team gefeuert, seit Montag ist er im Transfer-Portal.
Ja, Kevon Pope, eine schöne Geschichte, ein Backup-Linebacker von Ohio State, er sollte in irgendein Sub-Package rein, aber dann hat Taraja Mitchell, der Linebacker, der da auf dem Feld war, irgendwie ihn runtergewunken und gesagt, nee, doch nicht. Was ihn dazu gebracht hat, vollkommen auszuticken, hat irgendwie seine Sachen ausgezogen, also noch beim Spielfeld irgendwie seine Handschuhe, glaube ich, ins Publikum geworfen, seine Klamotten, seine Pads abgenommen, ist irgendwie dann in die Kabine abgerauscht, hat dann auch noch, weil wenn dann richtig, irgendwie auf einem der Social-Media-Kanäle Fuck Ohio State geschrieben.
Er wurde aus der Kabine wieder rausbegleitet und wurde in die Kabine wieder reinbegleitet und, ja, genau, und dann hat er getwittert, Fuck Ohio State,
ja. Ja, ich habe es bei Twitter gepostet, wer sich das nochmal etwas genauer durchlesen will. Ja, sehr wenig überraschend ist er jetzt nicht mehr bei Fuck Ohio State und darf sich ein neues Team suchen. Das ist jetzt natürlich bei einem Backup erstmal keine so große Nummer für die Qualität der Defense. Das Problem ist, dass bei Ohio State langsam dünn wird mit den Linebackers, weil ein anderer Linebacker, der so, sagen wir mal, im Bereich des Starters ist, die wechseln ja gerade viel durch, weil die Linebacker-Crew auch nicht besonders gut performt hat, wie man zum Beispiel beim Oregon-Spiel gesehen hat. Dallas Gant, der ist im Transferportal, also jetzt sind zwei im Transferportal und jetzt haben sie...
Mit dem Vornamen keine Chance.
Dallas... Ja, naja, aber Kevon Pope ist natürlich auch ein schöner Name. Mit dem Papst in der Tasche hat er sich jetzt sozusagen aus Columbus halt hinaus manövriert. Und ja, bei den Buckeyes gegen Akron keine Probleme, aber bei Linebacker müssen sie jetzt ein bisschen gucken, wer da jetzt noch Leistung bringt. Und viele Verletzungen sollten sich auf jeden Fall jetzt nicht mehr leisten.
Also Ohio State gegen Akron 59-7. Florida, Tennessee 38-14. Florida die 11. Gibt es dazu was zu sagen? Okay, bei
das
SEC
klingt nicht
East,
so.
bei der SEC East wird geschwiegen. Man kennt es ja nicht wirklich anders. Bevor man irgendwo ein Wort des Lobes sagen könnte für eine der beiden Mannschaften, wird er die Fresse gehalten. Gut, dann kommen wir zu Wisconsin gegen Notre Dame. Das Ganze im Soldier Field in Chicago. Ja, ein Spiel, das 41-13 ausgeht, Jan, aber zu keinem Zeitpunkt ein 41-13 war.
Nee, das ist ein Score, der deutlich darüber hinwegtäuscht, was es für ein Spiel war. Das war lange wirklich ja ein sehr umkämpfter Low-Scorer.
24 Punkte in den letzten 10 Minuten für Notre Dame.
Ja, und was für Punkte? Graham Mertz hat ja dann einfach gedacht, ich kann das Spiel mit einigen Hanebüchen-Entscheidungen dann doch noch deutlich machen. War ja am Anfang, ne, zur Halbzeit...
Matt Ryan, Schule.
Ja, stimmt, genau. Also das, was Matt Ryan gegen die Buccaneers da zustande gebracht hat, nur da waren es ja auch Tipp-Balls bei Graham Mertz, waren es die Entscheidung noch etwas schlechter, zumindest teilweise. Halbzeit 10-3, nach drei Vierteln stand es 10-10, also das war ja eigentlich eher das, was wie das Spiel so lange Zeit wirkte. Irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt schon nicht so richtig den Eindruck, ich hatte es auch getweetet, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Badgers das gewinnen können, obwohl sie ja die ganze Zeit eigentlich nah dran waren. Beide haben das Run-Game des Gegners in der ersten Halbzeit oder eigentlich auch drei Viertel lang komplett abgewürgt. Die Statistiken sind jetzt immer noch schlecht am Ende. Die waren vorher aber noch viel schlechter für beide Running Backs. Aber die Offenses konnten den Ball am Anfang ja ganz, ganz gut mit dem Kurzpassspiel bewegen. Aber dann war halt immer, ja, wenn es dann so Richtung Red Zone ging, war dann Schluss. Entweder hat man ein Field Goal gekickt oder ein Field Goal verkickt oder ein Fourth Down Conversion versucht und die ist gescheitert. Letztlich war das Keyplay war halt dieser Kick-Return von Chris Tyree. Ne? Dann Badgers gehen mühsam irgendwie 13-10 in Führung und dann der Nackenschlag im nächsten Play, der natürlich auch wunderbar kommentiert wurde. Das sollte an dieser Stelle nicht unterschlagen werden. Dieser tolle Kick-Return-Touchdown von Chris Tyree. Und es gab ja auch noch andere lange Returns, die auch toll kommentiert worden sind am Wochenende, nicht wahr, Nicola?
Hat er echt zwei Spiele gemacht an dem Wochenende? Oh Gott.
Ja, Jack Cohn war der Quarterback, also es war ja sein Revenge-Game gegen sein altes Team, gegen die Badgers, war zu der Zeit ja schon draußen und naja, da dachte ich irgendwie, naja, vielleicht geht doch was für die Badgers, weil der hatte sich da ja unglücklich tackeln bzw. hitten lassen, wo sich sein Bein da unter dem Defender irgendwie verdreht hat. Der Backup, Buckner, war nicht dabei, war irgendwie verletzt, Dual-Threat, und da musste da der Third-Stringer Drew Pine ran und naja, da hatte ich gedacht, jetzt geht doch was für die Badgers, aber dieser Pine hat das bei, naja, war jetzt natürlich eher vorsichtiges Play-Calling, aber hat er das gar nicht so schlecht gemacht, der hat einen ganz netten Arm gehabt und die, und was so vielleicht ein bisschen die größte Erkenntnis für die Irish ist, die ja so ein bisschen, naja, guten Running Back, sehr guten Tight End mit Michael Mayer, wir machen jetzt aber nicht wieder die Referenzen für die GFL, dass sie eben mit Kevin Austin wirklich auch wieder einen guten Outside-Receiver haben. Das ist ja für die schon eher wichtig. Die letzten Jahre mit Claypool, mit Boykin, jetzt letztes Jahr Skoronek, das war eindrucksvoll, was der gezeigt hat. Und ja, dann ging es halt relativ schnell dahin dann am Ende, ne? 17-13, dann hat Mertz den Ball gefumbled beim Sack, da gab es den Touchdown von Kevin Austin, den zweiten war es, glaube ich, nach Pass von Pine. Also 24-13, dann hat Mertz ja noch drei Interceptions nachgelegt, woraus 17 Punkte wurden, weil zwei wurden direkt zurückgetragen und einer Interception war halt schon durch Feldposition in Field Goal Range. Also ja, man hat ja viel drüber geredet, Graham Mertz, das größte Quarterback-Talent bei Wisconsin, ja, seit Russell Wilson, der ja aber als Transfer kam, das größte Talent seit langem, was sie halt rekrutiert haben. Und man muss sagen, aktuell nein. Also vielleicht das größte Talent.
Der Bandwagon hat eine Flachstelle, eine ganz große, ja. Also
ja.
Der ist schon quasi entgleist.
Der ist schon quasi entgleist, nachdem man ja letzte Saison nach dem ersten Spiel dieses Jahr ja endlich haben die Badgers ein Passing Game, ja, kann man jetzt ehrlich gesagt so nicht behaupten. vielleicht im März, aber nicht im Herbst. Aber vielleicht noch, ja, der war wirklich schlecht, gebe ich zu. Das, was Notre Dame gezeigt hat an der Defense, hat mir wirklich, wirklich ganz gut gefallen. Wie gesagt, ist jetzt natürlich nicht die explosivste Offense, die Badgers da haben, aber gerade die Secondary, Kyle Hamilton, der Safety ist klar. Einer der großen Top-Prospects dieses Jahr, aber auch die Corners. Clarence Lewis, talentierter Cornerback, und Cam Hart, der ist mir vorher nicht groß in Erscheinung gewesen, aber hat echt ein paar richtig gute Plays gemacht. Nicht nur die zwei Interceptions, das war, also, die haben ja jetzt nicht einige Male auch einen zurechtgewirkt, die Irish, aber ist jetzt vielleicht mit zu rechnen. Und ich meine, die haben natürlich jetzt das Spiel gegen Cincinnati, ist natürlich für beide Teams unglaublich wichtig. Wird spannend.
Nun, also soviel zu Wisconsin gegen Notre Dame. Baylor schlägt Iowa State 31-29. BYU.
Muss ich kurz einhaken? Sorry. Wir haben ja oft genug auf Baylor rumgehauen und nochmal, die Geschichte ist, dahinter ist übel. Aber Dave Aranda, meine Güte.
Ja.
Die werden ein Player werden. Und zwar früher, als die Leute denken. Für Iowa State tut es mir ehrlicherweise ein bisschen leid. Wir hatten ja vor der Saison gesagt, das könnte deren Jahr werden. Das wird es nach allem Anschein nicht. Aber meine Güte, Baylor. Also ziehe ich wirklich meinen Hut. Auch wenn das jetzt eine knappe Geschichte war. Trotzdem. Also das musst du erstmal machen. Und mit denen wird zu rechnen sein.
Ja, bin ich ganz bei dir. Ich habe zwar bekennender Sympathisant von Matt Campbell und jetzt Iowa State wirklich gegönnt. Ja. Wirklich gegönnt. Es ist halt einfach, also was Baylor da macht, ich meine, die haben jetzt keine tollen Stars, die spielen nicht spektakulär, die sind sound, die sind opportunistisch. Ich war da ehrlich gesagt skeptisch, auch beim Quarterback, ob sie sich da richtig entschieden haben für den Bohannon. Der Backup Sino, der hatte ja bei diesem Big 12 Championship Game gegen Oklahoma so fantastisch gespielt. Vor 2 Jahren war es, glaube ich. Der verlässt nun das Programm, weil er hat halt den Kampf um den Starting-Posten verloren. Aber es war jetzt, wie gesagt, nicht überragend, was sie gemacht haben. Und sie haben einen guten Start gehabt, aber nachher hat ja, also gefühlt hat ja Baylor dann in der zweiten Halbzeit in der Offense nichts mehr hinbekommen. Die Punkte waren halt ein Kick-Return-Touchdown von Tristan Ebner und ein Field-Goal nach einem langen Punt-Return von Ebner, wo die Offense halt im Drive dann minus 1 Yard macht. Also eigentlich hat die Offense nichts mehr gerissen, aber sie waren halt opportunistisch genug, ihre Chancen dann zu nutzen durch die Special Teams. Und das war natürlich auch oberunglücklich, muss man sagen, dass was dann am Ende mit Iowa State passiert ist, dass sie halt sie lagen 8 Punkte zurück, machen den Touchdown halt zum vielleicht Ausgleich, kriegen eine Illegal Man Downfield Strafe. Im nächsten Play machen sie ihn dann mit Breece Hall. Und dann gibt's die Two-Point-Conversion und da, ja, lässt Brock Purdy den Snap fallen. Und dann hat er irgendwie den Ball natürlich noch irgendwie in die Endzone geworfen, aber wurde abgefangen. Also das war natürlich auch ziemlich dämlich. Aber ja, so, es ist egal. A win is a win is a win. Und Baylor, von denen erwartet man ja jetzt nicht großen Feuerwerk. Also dass die 4-0 stehen, ich hätte es nicht erwartet. Glückwunsch.
Ich hatte Kontakt zu Baylor-Fans, als ich vor 1,5 Jahren dann in den USA war, auf dem Weg von Dallas nach New Orleans, war der Flieger grün, weil die da den Sugar Bowl gespielt haben. Ich hatte einen Baylor-Fan neben mir sitzen, etwas älteren. Das war ein nettes Gespräch, die 1,5 Stunden. Also kam sympathisch rüber. Also das Programm ist das eine, die Probleme, die es hat, die ist andere, aber das Football-Team, das kann man sich die letzten Jahre, das galt ja auch schon davor mit Matt Rhule, definitiv anschauen. Von daher, ja. Also, Baylor, weiterhin auf dem richtigen Weg. BYU bleibt ungeschlagen, schlägt South Florida 35-27. Coastal Carolina prügelt UMass aus dem Stadion 53-3. Wir müssen uns auch schon gedanklich vorbereiten. In 10 Tagen gibt's das Duell UMass gegen UConn. Das wird ganz großer Football. Michigan schlägt Rutgers 20-13. Gibt's da was zu sagen?
Aber enger als gedacht. Rutgers hat in der zweiten Halbzeit ein bisschen versucht, Big Boy Football zu spielen. Passt natürlich auch zu Schiano. Mit Physis gegenzuhalten und hätte Chancen gehabt, das Ding noch knapper zu gestalten. Also Michigan hat da ein bisschen Probleme gehabt, das nach der ersten Halbzeit dann nach Hause zu bringen, haben keinen Punkt mehr gemacht. Hau rein.
Also ich mag Schiano nicht, aber was mir gefällt, ist, dass sie zumindest competitive sind, nach den Desastern der letzten Jahre davor.
Ja, und wie schnell, also, wer jetzt erwartet? Ja. Ich nicht.
Ja, ja, also das ist das Ding. Ja, Maryland kann mittlerweile einigen Leuten, auch einigen Mannschaften außerhalb der University of Texas wehtun. Ja, und Rutgers ist auch auf einem guten Weg, zumindest respektabel zu werden. Ja, ich meine, das erste College-Football-Spiel, was ich gesehen habe, Rutgers gegen USF mit dem herausragenden
Sanu,
ja. Deswegen werden die immer einen kleinen Platz zumindest in meinem Herzen haben. Aber ja. Rutgers. Scarlet Knights ist auch einer der besseren Namen im College Football.
Rutgers jetzt, also sie hatten Michigan, jetzt kam Ohio State und Michigan State als nächste. Das ist ein anspruchsvolles Programm. Wir werden dann sehen, wie sie da rauskommen. Apropos Michigan State, die haben gegen Nebraska gespielt und sich durchgesetzt, wenn auch erst in der Overtime, 23-20, Jan.
Ist nicht Christian jetzt dran?
Ich weiß nicht, ob er sich das angetan hat.
Ich habe zu wenig vom Spiel gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, machen wir es doch einfach kurz. Und diesmal wirklich für meine Verhältnisse kurz. Wenn ein Team in der zweiten Halbzeit eines Footballspiels insgesamt 0 First Downs und 14 Yards in der Offense macht und vorher nicht klar führt, muss es doch eigentlich das Spiel verlieren, oder?
Sollte.
Sollte? Ja. 13-10 hat Michigan State zur Halbzeit geführt, dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, 0 First Downs und 14 Yards, also mit einem Field Goal vorher geführt, und kommen in die Overtime. Das darf nicht passieren, aber das
die sich anbietende Frage wäre, was sagt das über den Gegner?
Der Gegner hat deutlich mehr. Es war jetzt nicht so, dass Nebraska auch nur 14 Yards gemacht hat. Die haben deutlich mehr Yards gemacht. Ich habe das müsste ich nachgucken, aber das war deutlich im dreistelligen Bereich. Also da war daran lag es nicht, dass das
jetzt aber Jan, wenn ich jetzt mal den Sarkasmus weglasse, das meine ich jetzt wirklich ernst. Du warst brutal competitive gegen Oklahoma und musst das Spiel eigentlich gewinnen. Du warst total competitive gegen den Michigan State Team. Ich weiß, der Vergleich ist ein Scheiße, aber sie haben Miami nur mal aus dem Stadion geprügelt, und warum sollte man diese Gelegenheit nicht nutzen, um das nochmal zu nennen, dass sie Miami aus dem Stadion geprügelt haben?
Das ist richtig. Aber Michigan State war vor 2 Jahren oder letztes Jahr noch mehr am Boden als Nebraska, und bei Nebraska bleibt es so.
Okay. Ja, also das heißt, du siehst das nicht in Anführungszeichen positiv oder als Aufwärtstrend, sondern...
Dieses Spiel nicht. Okay. Oklahoma ja, aber du musst halt, und ich habe jetzt nicht mehr, ich hatte es irgendwo die Tage gelesen, Scott Frost in One-Score-Games ist eine Bilanz, die jetzt eher Schrecken verbreitet.
Ich kenne das irgendwo,
ja. Ja, und hier, also wirklich, das darfst du nicht verlieren. Da ist völlig egal, ob du vorher Favorit bist oder nicht, wenn du, die Defense spielt ja jetzt schon seit einigen Wochen überraschend gut, hätte ich denen nicht zugetraut. Also in diesem Spiel nicht nur überraschend gut. Ich meine, guckt euch an, was Kenneth Walker, der Michigan State Running Back, in den vorherigen Spielen in jedem Spiel abgerissen hat. Der hat jede Defense im Grund und Boden gelaufen. Hier hat er, glaube ich, war irgendwo bei 40 Yards vor der Overtime. Das war, die haben diese Offense komplett abgewürgt und machen und kriegen dann, weil sie wieder mit ihren Special Teams, wie schon einige Spiele, jetzt haben diesmal, letztes Mal hatten sie ja 2 Kicker versucht, und der zweite Kicker hat dann diesen PAT in die Verteidigung geschossen, die dann zum Defensive Two-Point retourniert hat. Diesmal haben sie 2 Panther versucht, mit einem ähnlich schlechten Ergebnis. Der Backup-Panther hat dann wirklich einen der schlechtesten Punts plus Punt-Coverages, die ich je gesehen habe. Und zwar beim Spielstand von 20-13 kurz vor Schluss.
Und Jan Weckler hat schon viel Football gesehen, meine Damen und Herren.
Das war genau der Gedanke, den ich gerade im Kopf habe. Wir kennen uns zu gut.
Guckt, ja, ich, nein, man ist ja auch oft dabei, dass man da alles als schlechtestes, ne, also Recency Bias ist ja durchaus was, aber guckt's euch an. Und also, das war wirklich grotesk, und dazu noch eine Statistik aus der Hölle, die ich kurz, also ich war nach dem Spiel wirklich sehr fertig und hatte auch keine Lust mehr, noch irgendwas anderes groß zu gucken. In den letzten 6 Overtimes, also Overtime-Spielen, die Nebraska gespielt hat, und ihr kennt ja nun zu Genüge die Overtime-Regeln im College, wie viele Punkte haben sie wohl gemacht in den letzten 6 Overtime-Spielen zusammen?
3?
Die richtige Antwort ist 0.
Na doch,
man kann natürlich, das ist im College ja wirklich kaum möglich. Ja,
wie geht
also,
das denn?
Ja, weil man andauernd Interceptions wirft, Field Goals verkickt oder ähnliches. Null. Diesmal war es wieder ein letzte 6 Overtime-Spiele 0 Punkte zusammen. Das geht bis 2014 zurück.
Das ist doch, ich habe mir jetzt den Punt Return angeschaut, das ist doch hier so typische Jeff Fischer-Scheiße aus St. Louis. Der eine Punt Returner tut so, als wäre der Ball auf zu ihm unterwegs, der andere guckt das mal nicht hin und dann geht das Coverage-Team nach rechts runter und der Ball kommt links runter.
Richtig, aber Jaden Reed ist halt der Punt Returner, der eigentliche Punt Returner, der das.
Da steht ein Grün, da rennen wir hin.
Ja, so kenne ich das, wenn ich im Westerwald hier auf Mitgliederversammlung gehe. Ja, da steht einer in Grün, da gehen wir hin. Entschuldigung.
Ja, aber guck dir mal an, wie frei, also da war ja niemand da einfach. Also der konnte ja einfach durchlaufen. Naja, ist auch egal. Ich fand es war, und man darf oder sollte dazu vielleicht sagen, es war ja auch vorher so, dass die Special Teams wieder sehr schlecht waren. Immerhin hat der Kicker diesmal alles getroffen, aber die Kick-Coverage war auch vorher schon desaströs und es ist ein Ärgernis, weil letztlich haben diese beiden Spiele jetzt, die kann man, das klingt blöd, aber die kann man wirklich gut und gern, auch wenn sonst auch vieles nicht gut gelaufen ist, den Special Teams zuschreiben. Gibt's halt. Und das zieht sich bei Nebraska. Ich meine, Nebraska war jahrelang bekannt für wirklich sehr, sehr gute Special Teams, als quasi ein Teil auch dessen, was diese Huskers-DNA ausgemacht hat, dass man Spiele auch mit Special Teams gewinnt. Aber seit, also weiß nicht, 7 Jahren oder so ist da halt, oder 6 Jahren, nicht seit Sam Foles, ist da halt komplett tote Hose.
Übrigens, ich will ja unsere, sorry, dass ich gerade komplett abweiche, nur weil ich natürlich wieder auf Twitter rumhaue. Weil wir es letzte Woche hatten und Colorado State schon durch ist. Die sind wohl die und Air Force sind wohl sehr, sehr nah dran, in die AAC zu wechseln tatsächlich.
Ja.
Also würde geografisch dann Sinn machen, also wir beide Sinn machen. Vielleicht nimmt man sich noch einen dritten mit von da, mal gucken. Aber ja, dass die American Conference nicht schläft, war völlig klar. Und,
ja.
Das, Entschuldigung, nur mal kurz eingeschränkt.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, tut mir fast ein bisschen leid. Also Jan, muss ich ehrlich sagen, aber
auch nur fast.
Auch nicht wirklich. Ja, hey, ich bin. Hallo, Nikola. Der Unterschied zwischen mir und dir ist ja, ich bin ein Mensch mit Empathie.
Ja, ich meine, wir werden das Spiel heute nicht groß besprechen, sollten wir auch nicht. Aber ich habe ja fast gleichzeitig mit den Bulls noch was ähnlich Tolles durchlebt, die zur Halbzeit 35-7 geführt haben gegen Old Dominion und das Ganze ging dann bis ungefähr 10 Sekunden vor Schluss hat Old Dominion dann das 35-34 gemacht. Dabei aber so hart gejubelt, dass sie einen Unsportsmanlike Conduct bekommen haben, wodurch sich der Extrapunkt 15 Yards nach hinten verlegt hat, den sie dann verschossen haben.
War fantastisch.
Ja, also das tut einem fast leid, wenn man das hört, ne?
Ich hab gelesen, was du getwittert hast. Du warst richtig angepisst, glaube ich.
Ja, das ist ja kein Sieg, über den man sich freuen kann. Ne? Mhm. Wenn du so führst und so auch und dann in der zweiten Halbzeit wirklich in allen drei Mannschaftsteilen nichts mehr gebacken kriegst und dann eigentlich nur deswegen noch gewinnst, weil der Gegner halt ein bisschen zu krass jubelt, nachdem man Fourth and Long relativ spektakulär zu einem Touchdown verwandelt hat, kurz vor Schluss, und damit halt einen 28-Punkte-Rückstand aufgeholt hat, fühlt man sich irgendwie ein bisschen schäbig.
Das lassen wir so stehen. Ja. Und kommen zum nächsten Spiel. North Carolina legt das nächste Ei und verliert gegen Georgia Tech 22-45. Ist das jetzt ganz normaler ACC-Wahnsinn oder ist das mehr, Jan?
Kann ich nicht beantworten. Aber auf jeden
Fall, North Carolina war Favorit mit 14,5.
Die waren chancenlos. Die waren wirklich chancenlos.
Und liegen dann Mitte Drittes mit 7-27 zurück. Also das wurde dann noch ein bisschen besser, aber ja.
Ja, Georgia Tech hat ja sogar seinen Quarterback gewechselt und den Jeff Sims wiedergebracht, den sie ja, ein hoher Recruit, den sie Florida State weggeschnappt haben, was man auch immer mal wieder erwähnen sollte.
Kannst du mir sowas ankündigen, damit Herr Sikorski mal kurz weghören kann?
ich glaube, ja, nee, wie auch immer. Das war halt sehr ungünstig, also weil der ist ja hochveranlagt, aber macht 1000 Fehler, hat er in diesem Spiel nicht gemacht, sondern der hat erstmal die Tar Heels Defense, die wir ja schon öfter mal mit ihrer Laufverteidigung gehighlightet haben, das passiert ja gerne mal, dass die ein paar mehr Yards da zulassen, so wie in diesem Spiel, wo er da irgendwie 12,8 Yards, sehe ich gerade, pro Lauf, kann man mal machen. Für die Defense, sag mal so, wird man dann oft verlieren. Und ja, da, also Sam Howell hat da ja noch ein bisschen was versucht, aber das war halt, da kannst du halt nichts machen. So, das ist, da hat es ja auch in der Offense lang genug nicht gepasst, dann kriegst du am Ende, hast du dann noch ordentliche Statistiken, aber ja, North Carolina, sicherlich auch eine große Enttäuschung nach dem, was man dachte. Ne? Das war der andere große Quarterback neben Rattler, wo man überlegte, hier, das ist auch so ein Top-10-Prospect-Kandidat. Klar, muss halt mit einem ganz neuen Skill-Core da auftauchen. Und jetzt, naja, sieht jetzt für die Tar Heels und für Mac Brown jetzt nicht so wahnsinnig toll aus. Und die ACC pendelt sich mit wenigen positiven Ausnahmen, Hashtag Wake Forest, immer wieder auf soliden Mittelmaß ein.
Christian, deine Chance für einen Pick, wer jetzt die ACC Coastal gewinnt.
Du, ich wollte einfach sagen, das wird super, wenn du im ACC Championship Game einfach 2-3 Free-Loss-Teams gegeneinander spielen hast. Das ist Classic ACC. So muss es sein, so war es angelegt, ja. Florida State und Clemson haben zwischenzeitlich nicht mitgemacht. Florida State hat sich jetzt endlich wieder zurückbesonnen, was die ACC eigentlich sein sollte, ja. Eine Konferenz, wo du nie, eine Liga, wo du nie weißt, wer wen, wann, wo, wie schlägt.
Gut, aber Florida State macht doch da gerade nicht mit, weil da weiß ja jeder, dass die geschlagen werden. Also das, da ist ja der Überraschungsmoment nicht mehr da.
Ja, draufhauen, weil man es kann. Übrigens, ich habe die nächste fantastische Ansetzung gesehen. Wir haben nächstes Jahr Notre Dame BYU in Las Vegas. Da müssen wir eigentlich hin, um von Off-Field-Aktionen der beiden Teams zu berichten, weil die werden auch vollkommen überfordert sein, wenn sie in Vegas sind. Also oder sie werden abgeschirmt wie, weiß ich nicht, eigentlich vor meiner Zeit, aber DDR-Sportler im Westen, dass man ja nichts Böses anfasst, ja, also es wird fantastisch werden. Es wird mindestens ein Free-Loss-ACC-Team ins Championship-Game kommen, es wird fantastisch.
Lustig wäre, wenn das andere Boston College ist, dann feierst du richtig.
Ja, Boston College hat ja den Win überhaupt gehabt. Boah, jetzt hau ich einfach mal selber die Überleitung raus. Nikola, du kannst gleich über Kansas State und UCLA reden. Ja. Missouri stellt sich hin. Der Headcoach stellt sich hin. Was ist denn das für ein Non-Conference-Game? Ich habe noch nie jemanden aus Massachusetts rekrutiert. Ja, und dann fährst du halt dahin und verlierst 41-34 in Overtime. Gut für deine Reputation, würde ich sagen. Nikola, was hast du zum Spiel zu sagen?
Ja, die Jungs aus der Prärie in der Großstadt sind in die Räder gekommen, ne?
Ja.
Das ist wirklich eine der geilsten Nummern. Also sich vorher hinzustellen und erstmal, ja, was ist denn das für ein Scheiß eigentlich, was wir hier abgemacht haben oder meine Vorgänger, der Drink ist ja noch nicht lange da. Und dann das natürlich zu verlieren, stehen auch als SEC-Team gegen die lausige ACC, das ist alles gut dran an dem Spiel.
Ich glaube, der macht eine Selbsthilfegruppe auf mit dem Headcoach von Philadelphia, Beat Dallas.
Ja, ich bin mir halt relativ sicher, dass der Jeff Hafley, wenn der so weitermacht, ist der keine 3 Jahre bei Beast.
Sieht gut aus gerade, ne? Ich meine.
Ja, ja.
Und ich meine, man muss verstehen, der hat gerade seinen NFL-Kaliber Quarterback Joe Kovac verloren und eben. Das ist mit dem Backup gewesen, mit ja. Rosal, der wirklich, ich hätte ihn mir letztes oder vorletztes Jahr angeguckt und da ist eine Schrotflinte akkurater gewesen, aber der scheint wirklich einen Draht zu haben. Respekt.
Ja, hat ja was von Verkehrsunfall.
Es gibt halt aber gut, Christian, gut, dass du es aufgegriffen hast. Das war
Also für einen tut es mir leid, aber ja, ansonsten, also.
Ja, ich weiß,
wenn du meinst. Wenn du schon Drinkwitz als, also heiß, ne? Also, naja. Ja, gut.
Cheers.
Genau. Well, Auburn schlägt Georgia State mit 34-24 und feuert den Receiver-Coach, weil der war bestimmt schuld, dass bisher nicht lief, Jan.
Ja gut, das ist einfach Quatsch, da können wir auch eigentlich gleich überleiten, aber das war ja wirklich auch eine wirklich, wirklich schlechte Vorstellung. Ich meine, das Ergebnis täuscht ja drüber hinweg, dass die halt mit einem längeren Fourth Down halt den Touchdown zur Führung gemacht haben. Die lagen 19:24 zurück, eine Minute vor Schluss, nicht mal eine Minute vor Schluss.
Und, also es sind vier Field Goals, ein geblockter Punt, ein Pick Six und halt ein Offense-Touchdown.
Ja. Der Pick Six kam ja dann, danach. Das war ja, ja dann eigentlich Desperation Time. Das möchte ich jetzt auch Georgia State nicht anlasten. Wir hatten ja schon über Georgia States Head Coach genug gesprochen. Hier hätte das Team offensichtlich gut motiviert gekriegt. Und ja, Auburn dann mit dem Backup, TJ Finley, der vorher bei LSU war, also Transfer, der hat dann die Kohlen aus dem Feuer geholt mit so einem, ja, fast Scramble-Drill-mäßigen Play, diesem Fourth Down, wo er da hin und her läuft und dann irgendwie den Chadrick Jackson in der Endzone findet. Aber das war, ja, wie gesagt, das war auch peinlich, weil Georgia State hatte seinen eigentlichen Backup-Quarterback, Darren Granger, der hat das erste Mal auf FBS-Ebene gestartet gegen Auburn und, naja, sah zumindest relativ gut aus, also dafür, dass man halt gegen eine gestandene SEC-Defense spielt. Und das hätten die verlieren müssen eigentlich, ne? Also das sie haben wirklich alles Glück der Welt, dass sie da noch rausgekommen sind. Es ist wirklich schön, wie viel knappe Ergebnisse es gibt und wie viel. Also natürlich die Favoriten, die sich hinlegen, über die lästern wir ja gerne, aber wie viele Favoriten sich auch fast hinlegen dieses Jahr. Also es gibt einfach eine ganze Menge enger Spiele und I'm all for it.
Ja, ist ja auch gut, wenn sich die Favoriten hinlegen, dann haben wir mehr Chaos. Also je mehr Favoriten sich hinlegen, je mehr Chaos haben wir dann im Dezember und eigentlich leben wir ja nur dafür. Von daher, ja, wunderbar. Also wieder, Auburn schlägt Georgia State, der Receiver-Coach hat es nicht überstanden, UCLA schlägt Stanford 35-24, Stanford hat einen neuen Baum, habe ich gesehen, gibt's sonst was zu sagen?
Bäume sind gut für den Planeten, rettet die Bäume.
Das ist das Maskottchen.
Perfekt zusammengefasst.
Dann Oklahoma State beendet den Höhenflug von Kansas State 31-20.
Oklahoma State hat im zweiten Jahr in Folge echt eine gute Defense. Das ja. muss man so deutlich
konstatieren. Das ist aber nicht mehr meine Big 12, wenn ich alle
nur. Nee, aber haben. Das war ja irgendwann letztes Jahr schon mal etwas genauer.
Wir haben Big 12-Spiele, für das das nicht gilt. Da kommen wir gleich noch zu, aber ja.
Ja, aber wir haben in der Big 12 mittlerweile viele relativ gute Defenses und Oklahoma State hat ja letztes Jahr schon angefangen mit relativ viel Risiko, mit Man-Coverage und vorne ein bisschen Pressure und so zu spielen und nicht eben nur abwarten und keinen Tiefen riskieren und dann doch den Tiefen kassieren. Ja, wirklich vier Siege, nichts Tolles dabei, auch ja, also alles so ein bisschen hingewirkt, das war jetzt noch das Beste und Deutlichste, aber die Defense funktioniert, wenn die Offense dann irgendwann mal in Gang kommt und Spencer Sanders hat ja gezeigt, dass er das eigentlich kann, sah jetzt auch besser aus in dem Spiel, dann werden die eine Rolle spielen in der Big 12, was für eine auch immer.
Gut. Dann gehen wir schnell den Rest durch. LSU schlägt Mississippi State 28-25. So ist es richtig.
Diesmal ohne dauerhafte Man-Coverage gegen die Air Raid.
Schocker.
Komischerweise sah das schon ganz anders aus.
Ja, das ist fantastisch, ne? Also, das heißt, wir haben also tatsächlich, wir haben den einen Coaching-Staff gefunden, der auch mal anpasst, ja?
Ja, indem man die Coaches feuert.
Ja, genau. Ja, aber das ist auch eine Anpassung.
Ist auch eine Anpassung,
auf jeden Fall.
Gut.
Leute, heute nicht.
Genau, Minnesota verliert gegen Bowling Green 10-14. Nachdem uns ja Jan immer gesagt hat, dass Bowling Green Bodensatz der Liga ist, ist halt die Frage, was sagt das über Minnesota?
Sorry. Das ist natürlich, also ich habe dieses Team ja wirklich gesehen, auch ein paar Mal mehr gesehen. Das sind ja nicht nur Eindrücke aus irgendwelchen Highlights oder Statistiken. Das war wirklich grotesk. Die haben im letzten Jahr, glaube ich, irgendwas wie 350 Rush Yards pro Spiel zugelassen gegen nur Mac Offenses. Ja, also das ist ja kaum vorstellbar. Und ich meine, wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, das ist ja auch nicht so, dass die offensiv jetzt sehr, sehr große Bäume ausgerissen haben. Die haben keine 200 Yards Offense gehabt. Aber Minnesota hat es trotzdem geschafft, das Spiel zu verlieren. Also Respekt an Bowling Green, das will ich nichts von der Leistung nehmen. Und die haben auch in den Spielen vorher, das muss ich ehrlicherweise gestehen, haben die ja auch echt relativ gut ausgesehen. Tennessee sieht am Ende deutlich aus, haben sie aber auch lange knapp gehalten. Die hätten gegen South Alabama klar Mid-Major, aber wie gesagt, Bowling Green hat gegen jeden Mid-Major Klatschen kassiert im letzten Jahr. Die haben wirklich schon lang kein vernünftiges Spiel mehr gemacht eigentlich und haben ja sogar gegen Akron verloren, das andere Kellerkind der MAC und auch eigentlich das Kellerkind der FBS im letzten Jahr und zwar deutlich. Und jetzt gewinnen die...
Wir freuen uns übrigens auf Bowling Green gegen Akron am gleichen Tag wie UConn gegen UMass. Das wird ganz
ja, groß. Aber das ist jetzt, das kannst du jetzt nicht mehr in einen Topf nehmen. Bowling Green ist 2-2. Gut, das eine war ein FCS-Sieg und der Löffler, der Headcoach, hatte gesagt, da haben sie ja irgendwie gegen, was war das, Murray State oder so, brauchten auch ein bisschen, um das Spiel dann zu gewinnen. Also die, ich glaube, die lagen zurück oder war Ausgleich oder so zur Halbzeit. Und da hat er nachher gesagt, ja, meine Spieler wussten auch gar nicht so genau, was sie machen sollten, weil die sind halt nicht gewohnt, ein Spiel zu gewinnen, sei es gegen FCS-Gegner. Und eine Woche später schlagen die Minnesota, die irgendwie ja im kompletten Tiefschlaf sind. Und wenn man sich mal anguckt, Tanner Morgan, vor 2 Jahren war das noch ein gehypter Quarterback. Wenn man sich die Statistiken, seine Passstatistiken in diesem Spiel anguckt, 5 für 13 für 59 Yards und 2 Picks, ja, gewinnt man auch gegen Bowling Green nicht.
Tja, Pech gehabt.
Ah, krass, also die waren 30,5 fucking Punkte Underdog. Das ist der größte FBS versus FBS Überraschung oder Upset nach Spread seit, keine Ahnung wann, das ist ewig her. Also das ist schon ziemlich eindrucksvoll, was Minnesota da fabriziert hat.
Texas gegen Texas Tech. Texas gewinnt 70-35, deshalb ist der Sam Mieter auch nicht dabei. Der hat ein Trinkspiel bei jedem Touchdown gemacht, der muss ihn noch erholen. Kann er ja bei Texas, bei den Giants läuft es ja nicht so. Ich habe das im Auto gehört, auf dem Rückweg aus Dresden. Irgendwie, ich war verwirrt, weil ich immer nicht mehr mitbekommen bin. Das war so, wenn du es nur im Radio hörst, man konnte einfach nicht mehr mitzählen. Aber ja.
Wir hatten es übrigens auch an, Nikola, tatsächlich, nebenher.
Und zwischendurch war ich verwirrt, weil der Weihnachtsmann Touchdown gemacht hat, aber ja.
Das wäre in Philadelphia nicht passiert.
Nee. Gut. Dann haben wir noch, wenn wir uns schnell durchkämpfen, Utah schlägt Washington State 24-13, Purdue schlägt Illinois 13-9. Damit ist Illinois jetzt 1-4.
Gegen wen hatten die noch? Ach, lassen wir es.
Egal. Memphis verliert gegen Texas San Antonio. Das sollte nicht passieren, oder, Jan? Also.
Naja, die waren jetzt beide. Also eigentlich sollte es nicht passieren. Ich hatte auch damit gerechnet, dass Memphis das gewinnt, aber San Antonio war jetzt auch 3-0, also jetzt 4-0. Die Roadrunners, ich konnte mir den Scherz auf Twitter schon nicht verkneifen, haben auf jeden Fall, haben ihrem Namen alle Ehre gemacht, weil sie 62 Mal gelaufen sind. Cincy McCormick, der Star Running Back von denen mit 42 Carries, das ist natürlich, sagen wir mal, so kannst du natürlich ein Running Back auch schon im College halt die Reifen ablaufen. Haben Memphis 21-0, 28-14 geführt und dann verlieren sie es mit auslaufender Zeit durch ein Field Goal. Also Respekt an UTSA, aber eigentlich trotz 3-0 versus 3-0, eigentlich muss Memphis das gewinnen, aber die verlieren manchmal auch komische Spiele in den letzten 2 Jahren.
Florida State gegen Louisville, Florida State 23, Louisville 31, 0-4 Start von Florida State. Ich habe jetzt vorhin gesehen, dass Norwell eine flammende Rede vor der Presse gehalten hat, warum man von diesem 0-4 wieder aufstehen will. Also der schlimmste Start seit 1974, ja schon seit quasi 50 Jahren. Ja, nun. Es war 7-31 zur Halbzeit und er feiert sich dafür, dass man wenigstens wieder ein bisschen rangekommen ist. Und ich denke mir halt, naja, wenn das der Anspruch ist, dann weiß ich auch nicht. Wer möchte draufhauen?
Bitte Christian. Nummer 10.
Das ist traurig.
I'm pissed off that we're 0-4 and we can bring up how many years been I can't control that, I can control this team at this moment and right now with the opportunity. So we're going to work our butts off to go get better, and we're going to do it the right way. And we are going to have a standard how we operate, the same standard of everything that we do. I'm going to hold myself to it because I've got to be the example. Does that mean I'm not going to make a mistake? I'll probably make a mistake. Might make one today, might make one tomorrow, but I will respond to that. That's the team I want because I've seen it work.
Wie viel muss dafür ins Phrasenschwein für all das?
Ja, ungefähr 100 und sie werden dann trotzdem nächste Woche 50 von Schwäbisch Hall bekommen. Ja. Zweckoptimismus, oder? Ich meine, vermutlich musst du so etwas sagen. Weil sonst hast du irgendwie keine Möglichkeit. Oder du glaubst, es tun zu müssen. Es ist ein Desaster. Und es ist halt super, dass ich halt vor der Saison gesagt habe, hey, es wird besser. Nein, es wird nichts besser. Ja. Und auch das Spiel, sie haben es dann in der zweiten Halbzeit eng gehalten, aber mein Gott, sie rennen den eigenen Ansprüchen hinterher. Und zwar ohne Ende. Ja. Und ich meine, es macht es nicht besser, dass du dann nicht mal in der Lage bist, auch mal enge Spiele dann zu gewinnen, aber es ist ein absolutes Desaster und das wird denen auch im Recruiting richtig, richtig auf die Füße fallen. Also das ist, glaube ich, relativ offensichtlich.
Yes, we are 0-4, but we have today. Then, Lord willing, wake up tomorrow. We'll have tomorrow. And what we do with that, man, I've got a lot of confidence in, Jan. Also, da will man auch direkt die Türen einrennen.
Ja, kann ich jetzt nichts mehr zu sagen. Da möchte man entweder die Türen einrennen oder irgendwen aus der Tür rausschmeißen. Das kann man sich dann überlegen, was besser passt.
Ich merke schon, ihr fühlt euch nicht ganz abgeholt.
Nee, heute nicht. Wir haben, glaube ich, auch schon zu viel. Wir können jetzt, der arme Dennis, der überlebt es nachher den Abend, also den Podcast nicht hier, wenn er den hört irgendwie.
Ja, aber gut, was sein Headcoach erzählt, da können wir ja nichts für. Also das ist ja...
Nee, aber darum sage ich jetzt ja nichts mehr dazu, weil man könnte jetzt draufhauen und man könnte jetzt das Phrasenschwein nochmal anwerfen, aber wichtig ist auf dem Platz, ne? Sagt man noch so schön.
Ja, aber das ist ja gerade, das bei Florida State gerade nicht so klappt. Ansonsten, ja, die Pac-12 zum Schluss, die Nachtspiele. Washington schlägt California 31-24 in Overtime. Oregon State gewinnt bei USC 45-27. Hallo, Verkehrsunfall. Und Arizona State gewinnt gegen Colorado 35-13. Aber das USC-Ergebnis ist natürlich das, was raussticht.
Ja, was soll man dazu sagen?
Die Beavers gewinnen halt zum ersten Mal seit 1960 in LA.
Ja, und schenken den 322 Rush Yards ein. Also das ist natürlich dann irgendwann auch eine Frage von Disziplin und auch Effort. Also ja, nicht so die Saison von USC bisher, aber das, wenn man den Headcoach nach zwei Spieltagen feuert, verdient man es irgendwie auch nicht anders. Ja,
ist irgendwie nicht das Jahrzehnt von USC, aber gut.
Ja, kann man auch sagen.
Well, dann ich glaube, sind wir durch. Es gibt keinen mehr, auf den wir drauf droppen können. Es gibt
Man könnte SMU noch lobend erwähnen, die einen coolen Shootout gegen TCU gewonnen haben. Aber
allerdings nicht die Flagge planten konnten, weil dann ist derjenige etwas verprügelt worden.
Doch, die haben trotzdem, der eine wollte planten, wurde verhindert, dann hat es doch einer geschafft und der wurde verprügelt, genau.
Ja, da gab es kleinere Ausschreitungen. Nein, Ausschreitungen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein kleinere Handgemenge nach dem Spiel. Aber das war das 100. Duell zwischen diesen beiden Teams. Der Sieger kriegt ja diese Iron Skillet, so eine eiserne Gusspfanne. Also es gibt ja auch wirklich Sachen, wo man sich fragt, will man das wirklich haben, wenn man diese Rivalry gewinnt? Aber sei es drum.
Zum Glück hat die Flagge geplantet und nicht die Gusspfanne.
Gut, dass die Gusspfanne da nicht noch zum Einsatz gekommen ist in diesem Handgemenge. Aber gut, SMU wirklich erneut stark in dieser Offense, macht ja Spaß. In der zweiten Halbzeit wurde es gar nicht mehr so krass offenselastig wie in der ersten. Dann haben die Defenses auch ein paar Plays gemacht. Am Anfang war es ja Touchdown, 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 Touchdown. Aber ja, wie auch immer, sind 4-0, haben TCU geschlagen und werden sicherlich in der AAC eine nicht so schlechte Rolle spielen.
Und bevor irgendeiner der Spieler auf die Idee kommt, ich werte es nicht positiver, wenn man mit einer Gusspfanne auf dem Helm prügelt, als wenn man das mit der blanken Faust tut. Von daher, denkt erst gar nicht dran. Pause!
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks College Football. Die Hardware bei Jan Leckwert hat die Qualität von Florida State, deshalb haben wir ihn jetzt per Telefon reingeholt. Also nicht wundern, wenn er ein bisschen stumpf klingt, stumpfer klingt als noch eben. Es ist keiner vorbeigekommen und hat ihm irgendwie das erste, den ersten Teil vor der Nase gehalten. Das ist einfach die Technik. Gut, dann sind wir quasi bei unserem Vorschau-Schrägstrich Picking Against the Spread angekommen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Christian, direkt ein ACC-Duell, das du dir natürlich nicht entgehen lassen kannst. Um 1.30 Uhr morgens spielt Miami gegen Virginia und Miami ist Favorit mit 5.
Ja, man weiß tatsächlich nicht, was man weniger ansehen will, das NFL-Duell in der Nacht oder vorher schon. Wobei, ehrlich,
wenn wir spielen mit dem NFL, ich habe noch nicht nachgeschaut.
Ich meine Bengals-Panthers. Wenn mich nicht alles täuscht.
Schon wieder die Panthers, okay.
Oh. Nee, nicht die Panthers, ich meine. Nee, die Panthers nicht Back-to-Back-Weeks. Das ist Quatsch. Sekunde.
Bengals-Jaguars, naja, gut.
Ja, genau.
Okay. Ein Katzenduell.
Ja, ich mag Katzen grundsätzlich durchaus gerne.
Burrow gegen Lawrence, also es kann schlimmer sein.
Auch wenn ein ehemaliger Headcoach von Coastal Carolina nicht sehr gerne Katzen mag. Ihr solltet das mal auf YouTube eingeben. We need more dogs. Kurze Referenz. Es wäre eine gute Aufwärmung für das Spiel. Virginia covered.
Virginia covered. Gut, dann Freitag auf Samstag haben wir ein bisschen Big Ten Action. Maryland hat Iowa zu Gast, Jan. Iowa ist Favorit mit 3,5.
Das kann ein spannendes Spiel werden, denn Maryland hat halt die Passing Offense mit Torlia, dem Tua-Bruder und den Receivern. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass Iowa das nur mit dem Field Goal gewinnt oder es in die Overtime geht. Von daher, ich tippe daher, dass Maryland covert.
Dann haben wir auch in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr morgens ein Lokalduell wieder im Staate Utah. Utah State gegen BYU. BYU Auswärtsfavorit mit 9, Christian.
BYU ist ein gutes Football-Team dieses Jahr, trotz allem. BYU mit 11.
Gut. Dann kommen wir zum Samstag. Und um 18 Uhr ESPN, also über den Player, durchaus zu sehen. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm was ran und der Sohn senden, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber also auf jeden Fall, man kann es in Deutschland gucken. Georgia gegen Arkansas. Und Jan, Georgia Favorit mit
18,5. Da nimmt man sich natürlich jetzt so ein bisschen die letzten Spiele der Bulldogs zu Herzen, wo sie gegen nicht besonders gute Gegner, obwohl da waren ja auch zwei SEC-Teams dabei, die halt komplett aus dem Stadion geballert haben. Ich würde eher dagegen setzen. Also man muss natürlich gucken bei Arkansas, die haben natürlich eine ein bisschen limitierte Offense dadurch, dass es halt sehr lauflastig ist und sie im Passing jetzt außer Burks nicht die ganz großen Difference-Maker haben und auch vielleicht nicht den Quarterback, der jetzt dauerhaft mit dem Pass gewinnen kann. Aber das haben wir jetzt auch schon die letzten Spiele gedacht, dass die mit ihrer Rushing-Offense an ihre Grenzen kommen und dann laufen sie halt Texas und Texas A&M ja doch in Grund und Boden, also vor allem Texas. Das wird jetzt gegen Georgia wahrscheinlich nicht passieren, zumindest nicht in der Form, weil diese Defense einfach zu stark ist. Aber 18,5 finde ich schon sehr mutig. Also ich würde sagen, Arkansas covered und vielleicht sogar covert deutlich, ohne dass wir jetzt das gewinnen müssen.
Christian?
Gehe ich mit. Ich traue der Offense von Georgia nicht zu 100%.
Okay. Dann auch am Samstag um 18 Uhr, das ist das 18 Uhr Fox-Spiel. Wisconsin hat Michigan zu Gast, Christian, und ist Favorit mit 1.
Man traut Michigan irgendwie nicht, oder?
Ja, das ist mein Problem, Jan.
Aber bei Wisconsin bei dem Spread offensichtlich auch nicht.
Sorry,
Michigan. Aber dass die überhaupt mit einem Favorit sind, Entschuldigung.
Christian. Ja, wenn ich das jetzt trinke, Michigan mit 10.
Okay.
Ich traue Wisconsin dieses...
Dann kannst du sagen, entweder du hast richtig gelegen oder wir können auf Farbe rumkloppen.
Ja. Jan, du hast meine Strategie eiskalt geschaut. So sad.
Gut, nachdem Missouri also diesen Boston-Ausflug nur bedingt verdaut hat, haben sie jetzt Tennessee zu Gast und sind Favorit mit 3.
Boah, ja, ist jetzt nicht das attraktivste Spiel. Ich werde ganz sicherlich nicht einschalten, aber ich würde schätzen, dass Missouri das mit mehr als 3 gewinnt.
Im SEC Network. Gut. Wir haben dann North Carolina. Die spielen gegen Duke, gegen die Blue Devils. Christian, haben Heimspiel. Also also im Basketball würden alle jetzt denen die Bude einrennen. Im Football weiß ich nicht. North Carolina ist immer noch Favorit mit 19,5.
Duke covered. 19,5 finde ich krass viel. Trotz allem. Also Duke ist nicht gut, wir wissen es, aber boah, nee. Reicht nicht. Aber du müsstest ja eigentlich mit den Blue Devils halten, oder, Nicola?
Die Duke Blue Devils nicht zwingen. Wobei tatsächlich, also man muss dazu sagen, die ersten College-Football-Spiele, die ich damals bei NASN gesehen habe, das war tatsächlich vor allen Dingen ACC, weil das irgendein komisches Network übertragen hat, mit dem anscheinend NASN eine Partnerschaft hatte. Von daher, mein erster intensiver Kontakt mit College-Football war tatsächlich ACC und damit sehr Carolina-lastig, also North Carolina, Duke und Co. Aber ja, also...
Das heißt, es konnte danach nur noch besser werden, ja?
Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Network hieß, aber auf jeden Fall war es ein ganz komisches, irgendwie so ein ganz komisches Ding. Also North Carolina gegen Duke, auch um 18 Uhr. Big Ten, Purdue gegen Minnesota. Das waren ja die beiden extremen Low-Scorer der vergangenen Woche. Purdue mit 2,5 Jahren. Also Spread, also nicht Ergebnis.
Nach dem Auftritt von Minnesota würde ich Purdue da schon vorn sehen und auch mehr als 2,5. Also das war wirklich so erbärmlich. Da fehlen mir die Worte. Und ja, Purdue hat ein dreckiges Spiel gegen Illinois gewonnen, aber die gewinnen das mit 7 oder 10 oder so.
Gut. Dann haben wir Toledo zu Gast bei UMass, Christian. Toledo mit 27.
Ich würde
altes Mac-Duell. Also UMass war ja mal in der
Mac. Ja, ich würde niemals gegen David Odenthals ehemalige Mannschaft setzen. Von daher Toledo mit 28.
Gut, dann immer noch um 18 Uhr. TCU gegen Texas. Texas mit 5 Jahren.
Naja, Texas ist seit Casey Thompson ins Quarterback ist, sah das ja deutlich besser aus. Und ich würde schätzen, dass sie das mit 7 oder 10 gewinnen.
Dann ACC 18:30 Uhr, Wake Forest gegen Louisville. Christian, Wake Forest mit 6,5.
Das finde ich erstaunlich wenig.
Also verglichen mit dem North Carolina-Ding, ja.
Wake Forest mit 10.
Okay. Dann haben wir Colorado gegen USC um 20 Uhr, Pac-12-Duell, USC mit 7 Jahren.
Boah, das ist ganz schön wenig. Also Colorado hat ja wirklich große Probleme in der Offense. USC hat offensichtlich Probleme in der Defense, wenn Oregon State in die Hütte vollrennen kann, aber da glaube ich dann doch, dass die Trojans das mit mehr als 7 gewinnen.
Dann kommt der 21:30 Uhr Slot, der uns zum Beispiel, Christian, ein Spiel bietet zwischen Notre Dame und Cincinnati. Cincinnati auswärts, Favorit mit 2,5.
Was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, das wäre vor Jahren unvorstellbar gewesen. Ich glaube, dass es tatsächlich genau dieses Pick-Em-Ding ist, was viele denken. Cincinnati im Favorit mit 2,5 auswärts. Das ist echt... Ja, Cincinnati gewinnt mit einem, aber Notre Dame covered.
Jan?
Ich würde den Berg jetzt wünschen. Wird ja auch das Spiel sein, wo sie auf ihren ehemaligen DC Freeman treffen. Und das Freeman, der den ich ja wirklich sehr mag, der leider bei Notre Dame gelandet ist. Das wird von daher, also jetzt haben wir zweimal so eine Revenge Games für Marcus Freeman, vorher ja für Jack Cohn gegen Wisconsin. Also Notre Dame hat da die ehemaligen anderer Teams, da müssen sich dann jeweils immer Einzelne beweisen oder wahrscheinlich beide Seiten beweisen. Ja, ich würde es den Berg jetzt gönnen, aber nachdem Notre Dame jetzt gefühlt auch ein bisschen im Aufwärtstrend ist, sage ich, die Irish gewinnen und damit habe ich quasi für mich das gut abgedeckt, weil wenn die Bearcats gewinnen, freue ich mich und wenn die Irish gewinnen, habe ich recht.
Gut, dann kommen wir zu einem weiteren 21.30 Uhr Spiel, das ist CBS, das war eben die 9 Notre Dame gegen die 7 Cincinnati, dann haben wir die 1 Alabama gegen die 12 Ole Miss. Alabama Favorit mit 14,5. Gegen Corral, den Heisman-Liebling im Augenblick, habe ich das Gefühl. Jan.
Jan, fang du an und dann.
Ach so, ja, also finde ich viel zu viel, ehrlich gesagt. Also Lane Kiffin hat ja nun in den letzten Jahren bewiesen, dass er die Defense von Saban vor einige Probleme stellen kann. Das hat er ja letztes Jahr auch gehabt. Das
also war
ja auch
Opening Spiel, Line war 20. Das ist schon
gesunken. Für mich nicht nachvollziehbar.
Das ist schon
nicht nachvollziehbar, aber kann ja alles sein. Ist ja nicht gesagt, dass diese Lines sind ja oft erstaunlich korrekt. Ist natürlich auch einfach unwägbar. Ne? Hast am Ende einen Pick 6 noch drin, wenn du irgendwie aufholen willst. Und das Spiel ist eng, dann sieht es halt deutlicher aus. Also ne? Auburn gewinnt mit 10 gegen Georgia State. Das gibt natürlich das Spiel nicht wieder. Aber Lane Kiffin hat immer diese Defense von Alabama vor Probleme gestellt. Die war jetzt anfällig gegen Florida, gegen den Lauf. Bei Kiffin wird es eher über den Pass sein mit Matt Corral. Du hast ihn angesprochen, der wirklich gerade ein super Jahr hat und sich auch so langsam draftmäßig in Position bringt. Hat mit Drummond wieder einen guten Receiver. Sie haben ja Elijah Moore verloren an die NFL. Der Corral kann ja auch, muss ja nicht unbedingt tief gehen, sondern kann eben auch seine Backs, die gute Receiver sind, einsetzen. Also das ist auch gerade als Passing Offense sehr variabel und die Runner können auch laufen. Also das ist eine wirklich, wirklich gute Offense, die Kiffin da kreiert hat. Ich muss den nicht unbedingt mögen, aber seine Offenses sind halt immer explosiv, immer dynamisch und Alabama wird damit Probleme kriegen und ich denke, dass die Tide gewinnen wird. Am Ende, aber einen hohen Sieg sehe ich da aktuell ehrlich gesagt nicht, sondern ich sehe das als ziemlich enges Ding.
Christian.
Mir geht's genauso. Mir geht's völlig genauso. Ich habe für mich ist das viel zu viel. Alabama hatte jetzt diese Woche nicht das härteste Spiel, nachdem man vorher dieses brutale zweite Spiel gegen Mercer hatte. Drittes Spiel. Nee, es war das zweite Spiel von Florida, Entschuldigung. Ja, ich habe die Schedule ein bisschen nicht ganz im Kopf, aber man holt sich ja seine gefühlten Bye-Weeks zumindest. Und das ist halt das Argument Lane Kiffin. Lane Kiffin weiß, wie man Offense coacht. Man kann zu ihm stehen, wie man will. Auch wenn er uns dieses Jahr in gewissen Bereichen positiv überrascht hat. Ich glaube nicht, dass Ole Miss das gewinnt, aber ich glaube, dass Ole Miss an einem sehr guten Tag einen Shot hat, das zu gewinnen. Und
genau.
Ich sehe immer noch Bama mit 6-8 Punkten vorne, aber die Rebels covern.
Die müssen echt aufpassen, die Zeit, dass sie sich nicht nochmal so einhüllen lassen wie gegen Florida. Und auch daraus wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass Kiffin selbst aus dem Spiel, obwohl das ja eine ganz andere Offense ist, die viel mit Options gelaufen ist und viel Zone Read und so, dass er auch da was rausnehmen wird, weil das kann man immer mal einstreuen und Corral kann laufen und der hat halt mit Ely und Connor gute Runner. Also ich könnte mir richtig vorstellen, dass er da ein offensives Feuerwerk, auch was Variabilität betrifft, abbrennen wird.
Over-Under übrigens 79,5.
Ja, das. Ich würde nicht aufs Under wetten. Nicht unbedingt zumindest.
Gut, dann Stanford gegen Oregon. Oregon Auswärtsfavorit mit 8, Christian. Auch das 21:30 Uhr.
Man darf nicht vergessen, dass das die Partie war, die lange Zeit über die Pac-12 im Wesentlichen mit entschieden hat. Bevor Stanford diesen Downside. Ganz ehrlich, es wäre das perfekte Timing für Oregon, sich wieder hinzulegen. Von daher Stanford gewinnt das Ding mit 3 Punkten.
Mariota gegen Wack oder so, ja?
Ja. Über Jahre war das Duell. Aber Oregon hatte dann eine schwäche Phase und Stanford ist auch nicht mehr so gut.
Mariota gegen Hogan. Und diese krasse Running Offense, die sie da gespielt haben, wo sie Gaffney oder irgendein Running Back hat er irgendwie auch über 40 Carries bekommen, damit sie diese Chip Kelly Offense da möglichst lange an der Seitenlinie lassen. Jeden Fourth Down ausgespielt, richtig schön Option-Style eigentlich, also ohne dass sie Option gespielt haben, aber so wie Flexbone Offenses, bloß nicht den anderen irgendwie in Angriff lassen.
Gut, dann Kansas State gegen Oklahoma, Jan. Kansas State wahrscheinlich wieder ohne Skylar Thompson, Underdog mit 10,5 zu Hause.
Naja, Kansas State gegen Oklahoma hat ja nun schöne Spiele geliefert, mit denen man nicht unbedingt, mit dessen Ergebnissen man nicht unbedingt oder deren Ergebnissen man nicht unbedingt gerechnet hat. Aber ich glaube schon, dass Oklahoma das gewinnt, aber 10,5, nein. Nein, das wird wieder so ein enges Ding.
Christian, Rutgers hat Ohio State zu Gast. Ohio State mit 15,5.
Man möge sich erinnern, diese Spreads waren vor 1 bis 2 Jahren noch bei 30.
Ja.
Und ich sage, Rutgers covered. Ohio State gewinnt, aber Rutgers covered. Könnte ein ekliges Match für Ohio State werden. Wenn die nicht werfen können.
Okay. Jan, Florida State gegen Syracuse ist auch ein 21:30 Spiel.
Oh, komm, das ist Christian Spiel. Das kann ich nicht machen.
Florida State mit 4,5.
Zu Hause war das, ja?
Ja.
Tallahassee? Ach komm, geben wir es ihnen mal. Ich meine, Syracuse hat gerade Liberty geschlagen und ist auf einem kleinen Höhenflug, aber irgendwann muss Dennis auch was zum Jubeln haben, nachdem er heute Morgen auch schon wieder so konsterniert, ob der Eagles-Leistung war. Wohlgemerkt zu Recht, die war wirklich auch nicht so toll.
Der hat sich aber auch da ein paar...
FSU.
Ja.
Naja, ich meine, die haben ja vor nicht allzu langer Zeit den Super Bowl gewonnen, das muss man ja auch bedenken, aber aktuell sieht es da für ihn 1-6, ist natürlich bei zwei Teams jetzt nicht die allerbeste Bilanz. FSU gewinnt, komm, der erste Sieg für Norvell und Co. in dieser Saison.
Nach dieser flammenden Rede. Christian, Boise State gegen Nevada, Boise State mit 6,5 zu Hause.
Nevada covered, ich kann Boise State auch noch nicht wirklich einschätzen.
Die 1 und 3 California.
Da gibt es den Bach runter, ja? Na gut.
California, die 1 und 3 California Golden Bears haben die 1 und 3 Washington State Cougars zu Gast. Jan, California mit 7,5.
Kerl gewinnt, aber ich hätte jetzt sowas wie 3 oder 7 gedacht. Also die Cougars covern.
Dann gehen wir in den Mitternachtsslot. Kentucky hat Florida zu Gast. Christian, Florida Auswärtsfavorit mit 8,5.
Florida mit 10.
Ist notiert.
Das habe ich befürchtet.
Dann North Carolina State gegen Louisiana Tech. Jan, North Carolina State mit 19,5.
Naja, Louisiana Tech hat gegen SMU auch, ne, bis zur Hail Mary. Oder wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ich habe ja gerade nichts vorliegen. Sich sehr gut geschlagen. Na, ich sag, die halten das Spiel enger. Covern mit 17 vielleicht für NC State oder 14, irgendwie sowas.
Dann kommen wir um 1 Uhr morgens an. Da hat Texas A&M Mississippi State zu Gast, Christian. Und Texas A&M ist Favorit mit 7.
Statement Win. Naja, es ist kein Statement Win. Jimbo. Ah. Das ist ein guter Spread. Ich wollte gerade sagen, Texas A&M gewinnt das deutlich. Nein, Texas A&M... Nein. Texas A&M gewinnt mit 3. Aber covered. Also Mississippi State covered.
Gut. Dann auch um 1 Uhr morgens, Jan, Oklahoma State gegen 4-0 Oklahoma State hat 4-0 Baylor zu Gast. Oklahoma State Favorit mit 3,5.
Ach, das trifft ganz gut. Eigentlich. Mit 3 oder 4 hätte ich jetzt gesagt. Defense gibt vielleicht ein bisschen den Ausschlag. Na, ich sag, sie covern. Also Oklahoma State gewinnt mit mehr als 3,5, nämlich mit 4 oder 5 oder 6 oder so.
Um 1.30 Uhr hat Penn State Indiana zu Gast. Christian, Penn State mit 12?
Ja, Penn State kann in dem Spiel nur verlieren, weil sie jetzt der klare Favorit sind, nachdem Indiana bei weitem nicht so gut ist, wie man das vor der Saison gedacht hat. Ich glaube trotzdem, dass sie mit 2 Touchdowns gewinnen. Plus mindestens einen extra Punkt treffen. Und, ja.
Wenn Penn State sich nicht wieder nicht wieder den Touchdown holt, anstatt vorher sich hinzulegen und Panics dann irgendeinen magischen Spielzug bei der Two-Point auspackt. Aber Indiana hat sich ja jetzt auch gegen Western Kentucky mega schwer getan. Das ist nicht die Saison, die ich erhoffte für die Hoosiers.
Dann ein Spread, Jan, wo mir eigentlich der Spread mehr Fragezeichen aufgibt als das Spiel an sich. Also um 1.30 Uhr spielt Michigan State gegen Western Kentucky und der Spread ist 10,5 für Michigan State.
Ja, wie gesagt, Western Kentucky hat mit Bailey Zappi eine wirklich richtig, richtig gute Passing-Offense und die haben auch schon andere Teams für Probleme gestellt. Von daher würde ich das nicht mal ausschließen, aber ich glaube, Michigan State gewinnt mit 13 oder 14. Die werden auch wieder ihr Laufspiel in Gang kriegen nach dem einen Spiel, wo sie, ich möchte das nochmal erwähnen, 0 First Downs in der zweiten Halbzeit hatten und 14 Offense Yards.
Clemson hat Boston College zu Gast. Christian und ist Favorit mit 16.
Wer ist Favorit mit 16? Clemson ist Favorit mit 16.
Ja.
Warum?
Kriegen jetzt mehrere Spiele keine 16 Punkte überhaupt in der regulären Spielzeit hingekriegt, außer gegen FCS-Teams, also noch gar keins.
Ich würde, also Boston, sagen wir es so, ich glaube, dass Boston College covert.
Glaubst du?
Das glaube ich, ja. Ich will die Leute nicht animieren, irgendwelches Geld zu setzen, weil am Ende bin ich schuld und dann fühle ich mich schlecht. Also ich glaube mit meiner niedrigen Expertise, dass Boston College covert, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Boston College das Spiel aus irgendwelchen Gründen gewinnt, aber das so weit würde ich noch nicht gehen wollen. Würdest du, Jan?
Nicht mit dem Backup-Quarterback, von dem habe ich einfach auch, ich habe es jetzt nicht genauer betrachtet, aber bei dem habe ich so ein schlechtes Gefühl gehabt. Nur, wie soll denn Clemson gegen eine doch relativ solide Defense so viele Punkte machen? Die haben gegen Georgia Tech halt kaum Punkte gemacht. Die haben gegen NC State kaum Punkte gemacht. Die haben gegen Georgia, gut, das ist natürlich eine der besten Defense, überhaupt quasi gar keinen Punkt gemacht. Also, wie soll denn das funktionieren? Das mit 16 zu gewinnen, das bedeutet ja, ich meine, klar, die eigene Defense ist super, aber ich würde davon ausgehen, der müssen immer noch leicht vorne sehen, aber wirklich nur leicht. Und wenn, dann werden sie es wahrscheinlich eher in einem Lowscorer gewinnen.
Gut, dann, es gibt Tickets ab $3. Vanderbilt hat UConn zu Gast, Jan. Und Vanderbilt ist Favorit mit 14,5.
Ja, sorry, aber das wird auch mehr als 14,5 werden, weil UConn ist UConn, also selbst für Vanderbilt, solange sie nicht die Passstatistiken des letzten Spiels nochmal refreshen, sag ich mal, wird das wahrscheinlich irgendwie trotzdem klappen, dass man das mit 17 Punkten gewinnt.
Das ist ganz großer Sport. Dann
$3 ist, man kriegt mal ein SEC-Spiel, also nicht SEC-Duell, aber ein SEC-Spiel. Ist doch nicht verkehrt.
Naja, klar.
Dann Christian. Nebraska gegen Northwestern. Nebraska mit 11.
Also nach allem, was ich von Jan gehört habe, schießen die sich ja permanent in den Fuß. Von daher Nebraska gewinnt, aber Jan wird wiederum zittern müssen. Nebraska mit 3.
Die Spiele waren immer eng gegen Northwestern, egal wie gut oder schlecht die Teams waren. Von daher hätte ich beide Teams für relativ illusorisch gehalten. Aber die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben.
Dann, Jan, LSU gegen Auburn. LSU mit 3,5.
Enges Spiel. Ah, spannend. Ich würde LSU aktuell vorne sehen, weil ich Auburns Offense, egal wer da dann Quarterback spielen wird, einfach nicht vertraue. Das Running, ja. Auch da könnte die Line ein bisschen besser agieren. Die Running Backs sind super. Aber das Passing und dann gegen diese Secondary von LSU, wenn die irgendwie in Rückstand sind, wie sollen sie das dann umdrehen? Das ist ja nicht Georgia State. Und selbst da brauchen sie ein Wunder. LSU gewinnt das mit mehr als 3.
Gut. Oregon State gegen Washington. Christian, Oregon State mit 2,5.
Ist auch lange nicht mehr.
Nee. Und ich glaube, dass Oregon State halt nach dem USC-Sieg ein bisschen überschätzt wird. Das Problem ist halt, dass Washington auch nicht besonders... Kannst halt nur falsch liegen. Washington gewinnt knapp.
Dann, Jan, UCLA gegen Arizona State. UCLA mit 3,5.
Könnte ein spannendes Spiel werden. Könnte auch offensiv ein bisschen was zu bieten haben. Ich glaube, dass UCLA das mit mehr als 3,5, also mit 7 oder 10 gewinnt.
Und dann, Christian, Hawaii gegen Fresno State. Das ist das letzte Spiel, Kickoff 5 Uhr morgens. Fresno State mit 10.
Fresno State mit 2 Touchdowns.
Jo. Damit sind wir durch. Damit haben wir so die Highlights im Spielplan. 18 Uhr am Samstag. Georgia gegen Arkansas. Und Wisconsin gegen Michigan um 21.30 Uhr. Notre Dame gegen Cincinnati. Und Alabama gegen Ole Miss unter Umständen. Für den Second, Third und Fourth Screen Stanford, Oregon, Kansas State, Oklahoma. Im 1 Uhr morgens dort Oklahoma State gegen Baylor auf jeden Fall das Spiel, das man sich anschauen sollte. Und ja, ansonsten so ein bisschen verfolgen, wie die Ergebnisse sind. Gerade am Samstag war es ja jetzt auch so, oh, da könnte hier ein Upset sein, da ein Upset sein. Schau mal, wie es läuft. Ja, tatsächlich sind wir mal gespannt. Die Saison bisher hat sie uns ja sehr gut unterhalten. Wir hoffen, es geht weiter so. Macht mehr Spaß an der Saison, Christian, wenn die Spiele stattfinden, als wenn wir damit anfangen, welche 15 Spiele wegen Corona ausfallen. Ne? Irgendwie.
Ja, erstens das und auch Fans in the Stands. Ja.
Und viele auf dem Platz inzwischen.
Wobei ich ja heute gelesen habe, dass auch beim German Bowl jetzt noch mehr Blöcke aufgemacht werden. Was mich persönlich freut.
Ja, wobei, also es ist weiterhin
die Schachball. Die erste GFL-Referenz so spät. Was ist hier los?
Du hast Michael Mayer eingebracht.
Ich wollte gerade sagen, das ging ganz früh los.
Aber da habe ich ja gesagt, dass es keine ist. Natürlich,
Es ist weiterhin Schachbrettmuster, weil 3G, kuscheln wäre mit 2G möglich, aber spielt ja Dresden.
Ein guter Schlusspunkt.
Ja.
Kirk Cousins does not approve this message, aber egal. Gut, also, dann war es das für diese Woche für College Football. Wir haben nächste Woche gibt es viel College Football. Dann gibt es ja unter anderem auch hier die Red River, was auch immer, wie das jetzt heißt. Und den German Bowl. Das ist dann am 9. Oktober in Frankfurt. Also wenn die nichts vor haben an dem Tag, ja.
Die haben da nichts vor an dem Tag.
Seien Sie nicht wie Jan Wegwert, kommen Sie nach Frankfurt in den Deutsche Bankpark. Und schauen Sie sich Schwäbischer Unicorns gegen die Dresden Monarchs an. Es kam gerade rein, dass der Running Back der Schwäbischer Unicorns mit Kreuzbandriss ausfällt. Das ist natürlich ein böser Schlag ins Kontor für die Unicorns und der Quarterback auch wackelig. Aber ansonsten, da übernimmt vielleicht Ian Gerke. Damit würde ich mir weniger Sorgen machen gegen die Dresdner, die bisher noch nie gewonnen haben. Einen deutschen Meistertitel, für die ist die zweite German Bowl Teilnahme ist. Also, wenn Sie nichts vorhaben und irgendwie im Großraum Frankfurt leben, das ist auf jeden Fall eine Option. Wie gesagt, 3G gilt und Tickets sind zu haben. So, dann war es das von mir. Wir hören uns wieder mit Christian in der Big Show am Donnerstag. Und bis dahin sagen wir, machen Sie es gut, haben Sie einen schönen Mittwoch und weiter Football verfolgen. Bis dann. Tschüss.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.